Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 58. Heute mit Fleidi.
Internet.
Und Felix.
Laser.
Und mit meiner einer. Hi, hi. Und die NSA und so begrüßen wir auch wieder. Die hören ja bestimmt wieder fleißig mit.
Die können ja quasi nicht anders.
Ja, die müssen ja alles.
Die müssen ja alles hören.
Alles hören.
Alles.
Verstehen die auch gut Deutsch eigentlich?
Die können super gut Deutsch.
Oh, wow, ich weiß nicht.
Oder lassen die das übersetzen?
Die lassen das von YouTube erstmal subskribieren und dann von Google Translate übersetzen.
Das hat sie noch im Plan.
Genau, und danach kommt dann irgendwie ein Rezept für Rhabarberkuchen raus.
Das wäre doch okay dann.
Das wäre okay.
Der Rhabarber-Podcast.
Finde ich gut. Oh. Wenn der auch noch gut schmeckt. Dieses Mal, weil der Fleidi nachher noch rumragen will über Shownotes, haben wir uns überlegt, ihr könnt mal mit die Shownotes schreiben. Also wir haben ja schon mal so einen groben Übersicht, was wir alles reden wollen in unserem Piratenpad. Aber es gibt ja auch noch dieses tolle Shownotes-Projekt, wo die Hörer und alle, die am Podcast beteiligt sind.
Also eigentlich will mich der Ingo nur trollen, aber ihr könnt ja da damit mitmachen. Wenn ihr mich trollen wollt, dann macht es einfach.
Nein, ich will dich überhaupt
gar nicht trollen. Ich will auch niemanden trollen.
Nie.
Außer dem Fleidi.
Und deswegen könnt ihr, ich habe den Link schon in den Chat gepastet und man kann einfach auf shownote.es mitschreiben. Und das machen jetzt auch schon, wie ich sehe, zumindest der Simon Waldherr. Vielen Dank. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen.
Wir brauchen euch, damit ihr unsere Shownotes ausfüllt.
We want you for the Marine.
Ja.
Für die
Shownotes.
Nein, für die Marine. Wir hatten noch gerade diesen tollen Bananen-Spot.
Achso, ja, der kommt auch später.
Das ist mein Pick. Okay, dann machen wir Bananenkuchen statt Rhabarberkuchen. Dann passt
das wieder. Bananenkuchen. Genau, weil die Marine holt ja die Bananen. Also die Bundeswehrmarine holt ja die Bananen rüber. Weil ja,
die sorgt dafür, dass wir Bananen haben.
Die, genau.
Nur die.
Sorgt dafür.
Kauft die quasi von den Piraten.
Ja, nee, die macht die Piraten platt, damit sie uns nicht die Bananen wegklauen oder so.
Nein, die versenkt die Piraten mit den Bananen und fischt die alle wieder raus.
Das macht Sinn.
Ja. Genau.
Machen wir einfach weiter.
So kommt es. Kommen wir zum Toten der Woche. Und da haben wir dieses Mal zwei. Einmal Latitude, Google Latitude, kennt ihr vielleicht? Das war dieses.
Du hast mich da mal eingeladen, aber ich habe es einfach hart ignoriert, was weg war.
Ach, du bist es. Nee, ich habe tatsächlich so ein paar, die irgendwie sich nicht tracken lassen wollen.
Überraschung, oder?
Überraschung.
Aber ein paar andere, die sich gerne tracken lassen. Und das ist ja dieses, ich habe das auf meinem Smartphone liegen und der macht so Geofencing, nimmt die Geokoordinaten und pusht die irgendwie auf Google hoch.
Genau, also du kannst.
Was einfach keine gute Idee also,
ist. Was total gut ist, weil du kannst dann auf Google gucken, wie viel Kilometer du schon zum Mond zurückgelegt hast.
Ja.
Wow.
Und du siehst, da kannst dann irgendwie auch sagen, wo du irgendwie vor 2 Jahren an einem Dienstag warst.
Das und wie viel Zeit du zu Hause verbringst und beim Einkaufen und auf Arbeit.
Wenn du die NSA bist, das ist echt eine praktische
Sache.
Ja, das
Sache. Auf jeden Fall. Das Problem ist.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, ich sehe da gerade nicht so viele Vorteile.
Doch, also ich find es total.
Doch. Okay, dann sehe ich die wohl.
Post-Privacy. Nee, also ich meine, mal abseits von diesem Google hat alle Daten-Thema, was natürlich ein bisschen creepy ist.
Das ist super creepy.
Ja, das ist total scheiße, aber es gibt auch persönlichen Nutzen davon und das muss man immer gegeneinander abwägen.
Okay, also ich sehe den Nutzen für mich gerade nicht.
Ja, es ist auch okay für dich. Also ich meine, wenn du es nicht aktiviert hast, ist auch gut.
Jedenfalls ist es jetzt tot. Das ist ja blöd.
Ja, aber jetzt lass mich doch erstmal erklären, wofür das manchmal ganz praktisch ist. Weil manchmal guckst du total drauf und denkst, boah, der Kumpel, der irgendwie 500 Kilometer weit weg wohnt, ist gerade nur 10 Kilometer von dir weg. Weil zufällig in deiner Nähe. Hey, lass mal tipp treffen.
Genau, lass den noch mal annerven. Aber eigentlich könntest du, also ich weiß nicht, es müsste einfach eine offene API zu Prism geben und dann hättest du das alles auf einmal. Und dann,
ja,
dann
aber
könnten sich deine Freunde auch nicht mehr wehren.
Ja, aber dann müssen die bei der NSA eine API so bereitstellen und ständig diese Daten auswerten. Ja,
nachher wollen sie dann, dass das mal Soap benutzt oder so.
Genau, irgendwelche kranken Technologien aus den 90ern.
Genau. Fragt die NSA ab mit Korba.
Nein! Genau.
Korba 11, oder wie war das?
Ja.
Alarm Korba, für Korba 11.
Alarm für Korba 11. auf jeden Fall.
Es könnte durchaus sein, dass die nach so einer alten Technologie benutzen, aber...
Mit IPX kannst du das.
Jedenfalls halt...
Genau. Die NSA benutzt Korba 11 über IPX.
Schön. Sehr gut. Das ist echt doof.
Wenn du das wirklich benutzen willst.
Gibt es überhaupt keine... So ein aktuelles Windows kann doch gar kein IPX mehr.
Ich glaube, du kannst den Stack immer noch zu installieren.
Aber ich fand, man brauchte den immer um StarCraft. Beim StarCraft-Spielen über Netzwerk musste man
Command
früher...
Command Conquer.
Genau, Command Conquer Red auch. Alert zum Beispiel.
Ja. Da musste man immer IPX dazu installieren. Damals, als ich noch Windows benutzt habe.
Ich glaube, so dieses Tiberian Sun und so, das hat auch schon IPX. Oder gab es da überhaupt schon Multiplayer-Mode?
Doch. In Tiberian Sun gab es Multiplayer-Mode.
Okay, ja. Dann war das auch IPX.
Red Alert war doch eh davor.
Ja, ja. Red Alert war davor. Ich habe Red Alert 2 immer nur gespielt.
Ah ja, okay. Nee, Red Alert und dann die haben ja immer gewechselt. Die haben ja immer einmal diese Story
die Tiberian-Reihe und dann weltweit.
Tiberian und dann dieser Kalte Krieg.
Als Hitler verschwunden ist, dann Hitler ist getötet worden und Stalin hat irgendwie alle erobert.
Ja, und dann gab es ja noch diese Generals-Reihe, die war ja dann nochmal ganz extra.
Gut, haben wir das auch geklärt, das Problem.
So wie zum Thema, wo haben wir Latitude?
Ja, Google, dabei ist doch gar nicht, normalerweise machen die doch immer Frühjahrsputz und so und schmeißen Sachen raus.
Ja, die machen einfach die ganze, ganzes Jahr.
Jetzt die töten einfach die ganze Zeit Sachen.
Jetzt haben sie angekündigt, zum 9. August ist Schluss mit Latitude.
Ich mein,
und man soll natürlich wie alles, was Google derzeit macht, Google Plus benutzen. Jetzt kannst du dich in Google Plus einchecken ab und zu.
Kannst du dich da auch tracken lassen?
Von nee, du kannst dich nicht die ganze Zeit tracken lassen, aber du kannst ab und zu einchecken.
Ich glaube, das ist halt im Endeffekt
wie
so... Der
hat da nicht hart genug gelobbyt einfach. Ja.
Also ich glaube, das ist dann so wie Foursquare oder irgendwie Facebook oder sowas. Da kannst du dann sagen, ich bin jetzt hier im Café oder so, aber du kannst dich halt nicht
die ganze Zeit
verfolgen lassen.
Also
das ist ja blöd.
Ich fand
es sei denn, du heuerst jemanden an, der mit dem Smartphone hinter dir herläuft und alle 10 Meter eincheckt.
Kannst du bestimmt einen Prompt-Up beschreiben,
der
dir immer überall eincheckt.
Gibt es jetzt noch so einen Dienst wie Latitude, der dir irgendwie die ganze Zeit aufzeichnen würde, wo du bist? Und
aufzeichnen weiß ich nicht. Also von Apple gibt es ja dieses Find My Friends, wo man dann zumindest sagen, also das
siehst du zum aktuellen Zeitpunkt, wo die Leute sind.
Genau, aber also man sieht quasi relativ zu seiner eigenen Position, wo sich gerade die Freunde befinden. Was halt auch ganz cool ist, weil man kann das halt auch temporär abfragen oder anfragen, sagen, hey, du und du, mit euch möchte ich mich treffen, schalte doch mal bitte eure Geolocation irgendwie Samstagmittag bis Samstagabend frei. Und dann können die das halt akzeptieren und danach ist es wieder weg. Oder ich bin da eigentlich im Normalfall die ganze Zeit im Stealth-Mode und wenn ich dann will, dass mich meine Freunde sehen, dann schalte ich den halt aus. Aber ich glaube, da kommt man die Daten nicht ran, wo man sich da bewegt hat.
Da kommt man als normaler Mensch natürlich nicht ran.
Ja, Apple hat die mit Sicherheit irgendwo, gibt die wahrscheinlich auch weiter, aber nicht an uns.
Nee, außer du bezahlst dafür, dann gibt es die auch weiter.
Vermutlich. Also an die NSA gibt es die natürlich automatisch weiter.
Ja, der gibt es kostenlos, aber ich meine für andere Leute, die wollen...
Die NSA bekommt sie kostenlos.
Hm. Ist ja auch so.
Ja.
Genau.
Mir würde gerade kein Dienst einfallen, der sowas tatsächlich könnte. Ich meine, klar, wie Felix schon gesagt hat, man könnte irgendwie einen Cronjob auf seinem Telefon einrichten, der sich dann irgendwie Facebook egal, oder Google Plus eincheckt alle 10 Minuten oder so. Und ich weiß nicht, ich meine, so, du benutzt ja dieses, wie heißt denn das? Diese iPhone-App, die auch.
Moves,
genau.
Ja, aber da siehst du sie zwar auf der iPhone-App hinterher, aber du siehst sie nicht auf irgendeiner Webseite und kannst sie nicht runterladen. Also das Coole bei Google war ja eigentlich, dass du auch diese KML runterladen konntest und dir dann mit den Daten machen konntest, was du wolltest. Ja. Und sowas willst du eigentlich haben. Also wenn du dich schon tracken lässt von irgendjemandem, willst du halt wenigstens auch die Daten haben, um damit dann das zu machen, was du willst.
Um dann damit Dinge zu tun.
Genau.
Ja gut, ich meine, es gibt ja so Hardware-Tracker, die man sich kaufen kann. Die kann man sich anschnallen und da fällt dann halt direkt ohne in einen Webservice eine KML-Datei raus.
Oder GPX, ne?
Oder GPX, genau. Oder halt so diese ganzen Running-Apps können, also viele davon können das. Also zum Beispiel das, was ich benutze, wie heißt dieses Teil nochmal? Endomondo. Da kann man ja auch seine Laufstrecken mit GPS mit aufzeichnen und die kann man dann später über die Webseite runterladen.
Ja.
Also ich glaube auch als KML oder GPX.
Ja gut, das ist bei Runkeeper und so diesen ganzen Running-Sport-Apps ja auch der Fall. Da kannst du dir die meistens dann auch irgendwie über die Webseite irgendwie runterladen.
Ich glaube halt, die brauchen zu viel Batterie, wenn man die den ganzen Tag laufen lässt. Also das ich glaube, das geht ganz schön auf den Akku.
Ja, weil die nicht nur Geofencing machen, die nehmen halt wirklich alles
mit. Die ziehen halt die Live-Daten vom GPS ab. Und das ist dann halt schon ziemlich aufwendig.
Ja, ich benutz diese Dinger ja gerne, um dann hinterher auf OpenStreetMaps irgendwie nachzuzeichnen, wenn noch keine Wege da waren oder irgendwelche Sachen.
Ja, also im Chat wird hier gerade MyTracks erwähnt, kenne ich bis jetzt noch nicht, aber da kann man scheinbar dann ein StreetView-Video draus bauen, dass man sagt, okay, man läuft jetzt irgendwie virtuell in StreetView die Strecke ab, die man schon mal im wirklichen Leben gelaufen ist oder so. Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert.
Wie heißt denn das Ding, was ich benutze? Ich benutze auch MyTracks. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber du kannst ja zum Beispiel sehen, wie ich hart hierher gefahren bin.
Du bist hart hierher gefahren. Aha. Und das macht das automatisch oder musst du das vorher anmachen?
Man kann ein Street View Video basteln, sagt der Chat.
Ja, geht bestimmt, wenn ich durch den Park fahre.
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann mal zum Beispiel ein Fitbit gibt, der genug Energie hat, um noch einen GPS-Tracker mit einzubauen. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, also dass es vielleicht eine dedizierte Hardware ist und die irgendwie mit dem Webservice synkt. Apropos Fitbit, kannst du mir mal kurz meinen Rucksack rübergeben?
Soll ich das auch?
Ja. Oh. Genau, wer ist denn sonst noch so gestorben? Oder habt ihr noch
irgendwie? Genau, wir sollten aber weitermachen, weil wir sind eh schon zu spät.
Ja, wir sind total spät.
Ja und? Achso, hier kannst du dann sehen, wie irgendwie es fährt. Ah. Ich hab das aber jetzt.
Okay.
Also wir sind immer noch bei Tote der Woche. Dann ist noch Seth Vidal gestorben. Stylisch. Man sieht, wie der fährt. Geil.
Das ist schon echt cool, weil das stimmt ja auch.
Ich war bei Seth Vidal. Der ist bei einem Fahrradunfall getötet worden. Ist Open Source Entwickler und
war Open Source Entwickler.
Ja.
Offensichtlich.
Stimmt. Und hat unter anderem Yum geschrieben, diesen Yellowdog Update Manager. Obwohl Yellowdog gibt's auch, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Lustig. Das ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gehört habe.
Yellowdog, das war auch mal so ein
Yellowdog.
Gibt es das noch eigentlich?
Nee, gibt's
nicht. Ich glaube nicht. Mandrake und dann später Mandriva aufgegangen? Muss ich mal die Wikipedia
fragen. Genau. Lass uns mal Yellowdog googeln. Yellowdog.
Also ich glaube, das gibt's noch, weil das ist diese super kleine Distro gewesen,
Dark,
oder?
Linux, Yellowdog Records ist eine Distribution für PowerPC. Na, PowerPC braucht kein Mensch mehr. PowerPC, das ist die Dingsto. Hört ihr auch heute wieder, wie wir Google befragen.
Genau.
Und dann auf die Wikipedia-Seite gehen und euch vorlesen, was Yellowdog Linux war.
So schon praktisch, ey.
Super.
Ja, das hatte so seine Hochzeit mit dieser Playstation und diesen Zellprozessoren bis...
Ach so, genau, und dann ging es ja auf einmal nicht mehr.
Ja, bis Sony böse geworden ist und auf dunkle Seite der Macht übergetreten ist und gesagt hat, Linux, bäh!
Ja.
Und dann sind sie gehackt worden.
Also ich.
Und jetzt haben wir die bösen Leute haben jetzt piratisierte Games auf ihrer PlayStation.
Ja. Und Sony ist angearscht.
Aber naja, gut. Ja, also ich lese hier gerade in der Wikipedia, dass das Yellowdog Linux gibt es nur noch mit IBM Power Linux, irgendwelchen Racks zusammen wird es ausgeliefert, die halt auf ARM laufen. Nicht auf ARM, auf PowerPC.
Okay,
schön.
Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Jedenfalls war der da bei Fedora und so aktiv und ist jetzt leider
nicht mehr da. Ja, er ist halt der Main-Entwickler von Yum gewesen.
Ja.
Und ich muss sagen, Yum ist recht cool eigentlich. Also es macht viele Sachen richtig. Und es ist schneller
als App. Ich habe es schon ewig nicht mehr benutzt.
Beziehungsweise
doch, ich habe es letztens mit CentOS benutzt. Aber
ja, das ist halt standardmäßig. Aber der Manager ist relativ cool eigentlich. Also der macht viele Sachen richtig.
Kann sein.
Ja.
Also
vielleicht.
Funktioniert auf jeden Fall. Also die paar Mal, wo ich es benutzt habe, hat es funktioniert.
Ich traue mich nicht mehr, meinen Server abzudaten. Deshalb benutze ich einfach gerade keinen Paketmanager mehr.
Dein Alt-Linux sowas.
Ja.
Ja, wenn der über ein Dreivierteljahr alt ist, würde ich so einen Eichling auch nicht mehr updaten, sondern
neu. Nee, ich hatte den ja 3 Monate im Keller stehen und seitdem, ich habe den dann wieder in Betrieb genommen und seitdem traue ich mich nicht mehr, den abzudaten, weil es da wieder irgendwelche Breaking Changes gab.
Ja.
Und,
es gab mindestens 2.
Ja, es gab einfach diesen Retard Move, dass sie alles nach User verschieben.
Ja, gut, das aber das haben ja alle gemacht. Das passt schon, aber es haben nicht alle immer gemacht.
Das haben echt alle gemacht?
Ja, SUSE hat es gemacht, Red Hat hat es, glaube ich, gemacht, oder Fedora zumindest.
Mhm. Red Hat Fedora, ist ja
okay, Fedora. Ist ja alles eine Suppe, irgendwann wird es halt auch Red Hat machen in ihrer Enterprise-Distribution. Also, das haben mehrere Linuxe gemacht, das war jetzt irgendwie unvermeidbar, der Schritt.
Aber warum? Also wollten das Filesystem entklattern.
Genau.
Also
dass mehr es halt aufgeräumt, mehr alles ist an einer Stelle und nicht irgendwie, liegt das Programm jetzt unter User-Bin oder User-S-Bin oder S-Bin oder Bin oder wo war es jetzt nochmal gleich?
Also das Problem ist ja eigentlich, dass du auf jeden Fall User-Bin, dass du auf jeden Fall Bin-SH haben musst. Das heißt, du brauchst ja schon den Bin-Ordner.
Ja, und dann ist es halt ein Symlink. Und dann kannst du halt auch genau so eigentlich, könntest du einen normalen Ordner drin haben. Ja gut, du hast, wenn du irgendwelche Binaries suchst, dann weißt du halt genau, dass du die in User-Bin zu suchen hast. Ich weiß nicht. Irgendwie, da geht zu viel kaputt. Also zumindest bei Arch Linux.
Also irgendwie haben die anderen es besser hinbekommen, ich weiß auch nicht.
Ja, aber ich meine...
Naja gut, also typisches Fricke-System.
Ja, ist es.
Ich meine, Mandoro Linux, die ja auf Arch Linux aufbauen, die haben irgendwie noch ein paar Skripte drumherum gebaut.
Das ist nicht explodiert.
Das ist halt nicht explodiert. Die nehmen halt Mandoro Linux, wie hieß denn das doch?
Das Problem ist halt, dass du dann irgendwie Sachen aus dem Rohr gebaut hast und dann bam.
Genau, dann musst du die halt rausnehmen.
Ja, die installieren. Ich sehe schon, wie wir richtig gut vorankommen, Alter.
Total.
Wir haben es schon fast zum Untoten geschafft.
Wir sind schon unglaublich gut vorbereitet.
Manjaro, heute. Linux.
Nee, wir sind zu gut vorbereitet, Manjaro. Deswegen haben wir so viel zu erzählen.
Genau, können wir zum Untoten übergehen?
Ja, fuck that shit. Ja. Jedenfalls, schade um ihn auf jeden Fall, weil Leute, die viel für Open Source, Free Software Dinge tun, ist prinzipiell erstmal eine gute Sache. Auch wenn sie ihre Freizeit opfern und wenn sie dafür bezahlt werden, ist natürlich noch besser.
Noch besser.
Ja. Wenn sie quasi Free Software schreiben und bezahlt werden. Mhm. Sehr gut. Achso, genau, das YAML-Zeug ist auch cool, weil das eine anständige Programmiersprache benutzt und nicht C, sondern halt eine Skriptsprache. Benutzen Python. Und deswegen hast du auch immer Python mit dabei in den ganzen Distributionen. Das heißt, du musst es nicht kräftig nachinstallieren.
Untote der Woche. OpenLeaks.
Ja.
Weil sie gesagt
haben, irgendeiner hat gesagt,
wir sind noch da. Nicht irgendeiner, der Daniel Domscheit-Berg, der Kopf hinter OpenLeaks.
Ich glaube, der Einzige hinter OpenLeaks.
Ich glaube, der Typ, oder? Der eine.
Vielleicht das ist der OpenLeaks-Mensch.
Ich glaube, Mr. OpenLeaks ist das eine.
Also Mr. OpenLeaks hat gesagt, unsere Server sind zwar irgendwie weg und das zwar irgendwie die schon Server seit... Leaken.
Ja, das hat keinen interessiert. Oder?
Vielleicht müsste man denen mal ein paar Server schenken, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind irgendwie seine Server weg, aber irgendwie... OpenLeaks ist noch da.
Ja, aber dafür kannst du jetzt WikiLeaks wieder Geld schenken, indem du sie per Mastercard bezahlst.
Stimmt, das hatten wir letzte Woche schon gesagt.
Oh, okay.
Du hast uns die Sendung nicht gehört.
Doch, habe ich, aber nicht alles.
Ja, ja.
Es war so viel.
Ja.
Ihr habt irgendwie 3 Stunden geredet.
Nein, wir haben nur nicht mal 2 gemacht.
Okay,
zu zweit.
Machen wir weiter.
Ja.
Okay. Jedenfalls, Mr. OpenLeaks gibt's noch.
Und letzte Woche haben wir gesagt, Tizen ist tot und heute kommst du, Tizen ist doch nicht tot.
Und tot. Und zwar, Intel hat gesagt, ja, Tizen, das machen wir voll weiter, oder werden wir reich für immer mit Tizen.
Intel sagt, Tizen kommen an.
Alle mögen Tizen.
Alle mögen Tizen. Also Intel sagt, wir stehen da voll dahinter. Und was sie jetzt noch gemacht haben, sie haben auch 4 Millionen irgendwie reingepumpt, sie machen irgendwie so eine App-Challenge. Also Samsung, Intel und so, die sagen jetzt...
Du kommst halt mit 4 Millionen nicht weit.
Ja, halt mal so ein Anfang.
Also 4 irgendwie. Millionen ist auf auch also, nicht wenig Geld. Also.
Wenn ihr ein Programm irgendwie schon mal im App Store bei Google und bei Google und bei Apple habt, könnt ihr auch in Sachen portieren und auch da einreichen.
Ja, das Problem ist halt, wenn du irgendwie ein Programm im App Store oder bei Google hast, dann ist es halt entweder in Objective-C oder in Java geschrieben. Und
ja, du musst es portieren.
Du musst es halt alles komplett portieren. Das ist ein Riesenaufwand für dich und die Frage ist, deshalb habe ich gemeint, 4 Millionen Preisgeld sind nicht viel, weil du musst dann halt Leuten auch einen kommerziellen Anreiz geben, da Arbeit reinzustecken. Und wenn du mal überlegst, dass du allein schon Tausende von Euro oder Hunderte von Arbeitsstunden auf
Ja, aber vielleicht bist du ja auch so ein Pizza-Cola-Junkie-Student, der abends nichts zu tun hat.
Oder vielleicht willst du Pizza und Cola verkaufen.
Ja,
was, damit
was auch immer. Vielleicht hast du einfach nicht genug Geld und deine
vielleicht ist auch deine Marge so hoch, dass es reicht, wenn da nur 2 Leute dieses Ding installieren und du hast halt trotzdem noch Geld damit.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt, dann hast du halt größtenteils wieder irgendwie ein Ökosystem, was nur aus so halbfertigen Apps, die mal irgendwie so gräblich fertiggestellt werden, um an dieser Challenge teilzunehmen, irgendwie besteht.
Ja, wie gesagt, wenn du halt damit auch richtig Geld verdienst, warum nicht? Wenn deine Marge groß genug ist?
Ja, ja, schon, aber dann müssten die ja einen Anreiz haben, dass sie dann irgendwann auf Titzen Geld verdienen. Und das ist halt.
Mit Titzen Geld verdienen geht auf jeden Fall.
Ja, vielleicht. Ich bezweifle es.
Das also hat schon ziemlich lange funktioniert. Wird jetzt wahrscheinlich auch noch funktionieren. Hm.
Also, ich glaube da nicht dran. Aber das hatten wir ja schon eine ganze Weile. Schauen wir mal. Ich beobachte es amüsiert von weitem und belustige mich an Titzen.
Sehr gut.
So.
War noch unter der Woche? Wir hatten noch einen, oder?
Nee, das war's. War's schon.
Hm? Gott sei Dank. Puh, sind wir echt endlich mit dem ersten Kapitel durch, sozusagen. Kommen wir zu den News. Der erste Punkt ist Pladi, deins Valve, ja, hat irgendwie einen GitHub-Account. Also ich meine, die haben schon lange einen. Zumindest für den Steam-Client gehabt.
Ja, ja, das Schöne ist halt, die haben da mittlerweile einen GitHub-Account, wo irgendwie SDKs und so weiter zum Runterladen zur Verfügung gestellt werden. Aber die haben halt auch zum Beispiel sowas, also Projekte da drin wie Source One Games, wo dann halt die ganzen Spiele, die auf der Source One Engine basieren, wo man da Bug-Reports filen kann, so offen, mehr oder weniger auf GitHub und halt die README noch mit dazu und so weiter. Und das ist eigentlich schon ganz cool, so dass die, ja, dass also die sich halt so ein bisschen öffnen und dann halt auch mal irgendwie über GitHub.
Die missbrauchen den GitHub-Issue-Tracker für ihren Shit.
Ja, aber das ist jetzt so ein Pattern, was ich immer öfters sehe, dass halt viele Leute sagen, okay,
wir haben zwar nichts, was wir euch zeigen können, aber ihr könnt trotzdem.
Nee, wir haben keinen Source-Code, den wir euch zeigen wollen, aber wir haben zumindest die Community außenrum, die daran irgendwie interessiert ist, dass die Software besser wird und dann können die halt dieses Issue-Tracking und so weiter halt auch auf GitHub machen. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Ich meine, Valve bringt ja eh ab und zu mal, nee, Moment, das war id Software, ich habe die gerade verwechselt. Valve, haben die schon mal großartig gedönt als Open Source freigegeben?
Nee.
Okay, dann ich habe die gerade mit ID verwechselt.
Die sind nicht id.
Nee, ja. Also die geben, nee, die programmieren zwar jetzt eine Menge für Linux, aber ich glaube, freigeben machen nichts, also weiß ich jetzt nicht.
Ja, also das Einzige, was hier ist, ist halt so das SDK, was hier so das sieht zumindest nach Source Code aus. Ich habe es noch nicht ganz durchgebrowst, aber das sieht so aus, als wäre da Zeug drin. Ja, aber ich finde es schon mal gut, dass es das gibt und ich finde es auch ganz gut, dass man halt nicht sich jetzt mit 1000 proprietären Bug-Tracker-Systemen rumschlagen muss.
Sondern nur noch mit einem
Proprietären, was man aber schon gewohnt ist, wenn man eh auf GitHub rumhängt, was wir ja alle tun. Deshalb finde ich es gut, weil ich mich damit, ja, ich muss mich nicht mehr mit schlechter Software rumschlagen, die ich nicht kenne.
Also eingecheckt ist bei dem Valve größtenteils Binaries und ein bisschen Glucode von Shell und Perl. Also kein echter Source Code.
Also okay. Ich meine, bei dem Steam Client für Linux haben sie halt den Bug-Tracker von GitHub einfach benutzt.
Ja, aber das sind ja bei den ganzen Projekten, die da jetzt drin sind, da ist halt auch, da kannst du auch den Bug-Tracker benutzen. Also nicht nur für Steam for Linux, sondern auch die ganzen Source-Games wie irgendwie, was ist denn da, Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress 2 und so weiter, also Counter-Strike Source in dem Fall. Und da kann man halt auch den Bug-Tracker auf GitHub benutzen. Das ist ganz nett, finde ich.
Jo. 950 Open Issues.
Ja, benutzen von, viele Leute.
Von 3000.
Nicht so gut. Ja. Genau, Debian.
Debian, ja, ist eigentlich schon von letzter Woche, aber da haben wir es irgendwie nicht angesprochen. So eine Uni hat irgendwie viele Press Reports gesammelt und wollte die Debian zur Verfügung stellen und wusste nicht genau, wie sie es
machen. Ja, das ist halt die Frage, wie reportet man 1,2 1000, also 1200 Crash Reports und mit exploitable Code dazu.
Ach, man zippt die und schickt die einfach irgendwo hin.
Ja, irgendwo hin ist gut. Ja, also die Sache war.
Hier, Herr Debian Projektleiter, wir haben da mal eine ZIP-Datei. Machen Sie mal.
Das Problem ist halt, dass sie quasi automatisiert Tools gegen die komplette Source Base von Debian Repository.
Ja, aber nicht die Sources, sondern sogar die Binaries.
Ja. Source Base, also basierend auf den Sources, ja, alle Binaries, die da rausgefallen sind.
Genau.
Und deswegen ist halt auch relativ schwer einzuschätzen, was sind jetzt Sachen, wo du auf jeden Fall super Angst haben musst und was sind Sachen, die, okay, das ist irgendwie ein Tool, was niemand benutzt und schon seit 20 Jahren nicht mehr maintained wird.
Genau. Ja, und das zwar war das, also submitted oder diese Mail geschrieben, hat Ich vermute mal, es wird französisch ausgesprochen, Alexandre Rebert. Würde ich jetzt mal vermuten, könnte allerdings
oder
auch...
Rebert.
Oder Rebert. Oder Alexandre Rebert.
Alexandre Rebert.
Rebert. Ja. Und der arbeitet an der Carnegie Mellon University und ist da halt Security Researcher und hat da mal irgendwie so ein automatisiertes Tool namens Mayhem gegen die ganzen 23.000 Binaries von Debian. Haben sie da mal das gegenlaufen lassen und sind dann halt irgendwie zu 1200 Crashers, die halt auch exploitable sind, gekommen. Ist ja irgendwie vermutbar, weil das ganze Zeug ist halt irgendwie, wurde irgendwann mal in C geschrieben. Mhm. Und das geht halt kaputt. Mhm. Und da kannst du, glaube ich, auch sehr wenig dagegen machen, es sei denn, du bist irgendwie DJ Bernstein, dann kannst du das vielleicht fehlerfreien C-Code schreiben oder Fefe kann das vielleicht auch. Aber ansonsten würde ich nicht vielen Menschen das zutrauen.
Ja.
Also mich eingeschlossen, deshalb schreibe ich auch kein C.
Ja.
Weil ich das nicht,
glaube ich, Fehler machen,
gehen also Dinge kaputt.
Leute machen halt Fehler.
Ja.
Und ja, Sachen werden irgendwann nicht mehr maintained.
Ja.
Und dann ist halt auch die Frage, wer soll es jetzt tun? Also eigentlich willst du die Bugs nur für die interessanten Sachen haben erstmal.
Und danach kann man immer noch
für die Sachen, die
Backlog,
Debian auch selber noch fixen kann.
Ja, also genau.
Das wird halt auch nicht alles sein.
Genau. Ja, das Problem ist daran halt wirklich, dass diese Researcher, die das gemacht haben, die Forscher auf Deutsch, passt das? Forscher?
Ja.
Wissenschaftler?
Sicherheitswissenschaftler.
Sicherheitswissenschaftler haben herausgefunden.
Das Code-Buggy ist.
Ja, nee, die wollen halt auch nicht filtern. Die sagen, hey, wir haben diese 1200 Bugs, macht mal damit irgendwas, aber die haben jetzt halt auch keinen Bock, jedes Projekt einzeln durchzugucken und zu schauen, was ist jetzt irgendwie Security-relevant und was ist irgendwie nur so ein One-of-Krepel-Tool, was eh keiner benutzt.
Ja, das ist halt das Ding.
Ja. Vielleicht hilft es den Debian-Leuten, vielleicht können sich ja dann die Maintainer der einzelnen Softwarepakete vielleicht mal das Zeug angucken und vielleicht irgendwie Sachen rausfixen. Ja. Also ist jetzt zumindest mal.
Ich glaube, sie wollten einfach hart angeben.
Ja, wahrscheinlich auch.
Haben sie geschafft.
Gut, dann kommen wir zu guten Nachrichten. Oder zu schlechten, je nachdem, auf welcher Seite der Pornoindustrie ihr seid.
Also auf welcher Seite. Pornoindustrie, nicht Pornoindustrie.
Nee, ist auch, so einfach. Nee, je nachdem, auf welcher Seite der Kamera ihr steht.
Genau.
Naja, ich meine, wenn du so Produzent bist, stehst du hinter der Kamera und hast aber trotzdem vielleicht.
Ja, ich glaub, den Darstellern ist das relativ egal.
Vielleicht sollten wir erstmal sagen, was. Bevor wir hier weiterreden.
Genau. Es ist vom Landgericht München ein Urteil gefällt worden und zwar für zwei Pornofilme, die irgendwie Peer-to-Peer-Gedöns weitergegeben wurden und da ist irgendwie entschieden worden, dass Pornos in der Art und Weise keine Schöpfungshöhe haben und darum nicht durch das Urheberrecht geschützt sind.
Genau, das ist total toll.
Das ist so gut. Das heißt, Pornos darfst du über BitTorrent runterladen.
Ja, genau,
in Deutschland zumindest.
Ja, du darfst einfach hart torrenten und man kann dich nicht mal dafür bestrafen.
In Deutschland.
In Deutschland.
Für Pornos.
Nur in Deutschland.
Nur für Pornos.
Was ist, wenn die da
genau
Dialog drin haben, wie, warum hast du eigentlich eine Maske auf?
Ja, das ist halt wahrscheinlich wieder Ansichtssache. Wie sind das dann irgendwie...
keine Schöpfungshöhe.
Oh Mann, Ingo. Ja, aber wie ist das dann so bei so Porn-Verarschen von irgendwelchen...
Porn-Spoofs, ja. Was
da? Ja, so was ist irgendwie mit irgendwie...
Pirates of the Caribbean.
Ja, oder The Empire Comes Back.
Also, the Butt Pirates of the Caribbean, oder?
Ja.
Das ist die
Empire
Frage.
Comes Back.
Oh Gott. Egal, wir machen jetzt keine lustigen Namen von Pornos.
Ja, doch, das ist so total toll.
Wir hatten das schon mal.
Ja.
Backdoor to the Future.
Ja.
Zwei.
Das ist natürlich wirklich eine Frage, die dann halt, also ab wann ist es dann, hat es eine Schöpfungshöhe und ab wann nicht? Ist, glaube ich.
Wahrscheinlich je nachdem, wie groß der Penis ist.
Ich weiß nicht, ob.
Das ist eine bestimmte Schöpfungshöhe.
Oh Gott, Ding.
Piep, piep, piep.
Sorry. Ja,
gut, dass wir wie immer aus Volgograd sind.
Gut, dass wir aus Volgograd kommen.
Und kommen. Ja, genau.
Gott sei Dank hört jetzt nicht.
Nach 22 Uhr senden, wie vor immer 20. Natürlich.
Ja. Machen wir weiter.
Genau.
Also, Pornos, okay, runterladen, solange es nicht Bad Pirates of the Caribbean ist.
Zum Beispiel.
Solange ihr nicht sicher seid, ob da nicht auch eine Schöpfungshöhe erreicht wurde. und eine andere Höhe.
Wir hätten das Thema irgendwo am Ende einfach machen sollen.
Aber, ja, es tut mir leid. Ich hab das komplette Niveau versaut.
Ja. Egal, dann machen wir weiter.
Genau, machen wir noch weiter mit Niveau, genau. Werbung.
Nämlich die Werbung für die NSA. Oh yes. Weil eigentlich haben sie das, ich habe den falschen Link verlinkt. Die NSA hat nämlich eigentlich das ganz falsch angefasst, ihr ganzes Prism-Zeug. Eigentlich hätten sie es so sagen sollen, wie der es
verlinkt. Sie hätten einfach gut anpreisen sollen. Sie hätten nicht sagen sollen, Prism, oh, wir spionieren euch aus. Nein, wir bieten einen total tollen Service.
Nämlich
wir kostenfreie freie Geolocations, Backup, Cloud-Backup, ne?
Cloud-Backup, kostenloses Cloud-Backup.
Sie hätten einfach Google gründen sollen.
Sie sind ja quasi Google.
Ich glaube, das ist alles eins.
Oh, oh. Die Verschwörungstheorie der Woche. Genau. Ja. Oder sie hätten ein Social Network gründen sollen.
Hm? Und alle, aber...
Oh ja.
Ach so, Google versucht ja jetzt gerade ein Social Network zu pushen. Welche? Da steckt die NSA dahinter.
Google Plus. Ja, klar. Das funktioniert bestimmt. Das
auf jeden Fall.
Keine.
Genau, und Hangout geht auch über die NSA-Server. Alles. Ja, also schlechtes Marketing, würde ich sagen. Ne?
Ja, die hätten das schon besser verpacken können.
Die hätten einfach sagen sollen, das ist total guter Service, den wir euch bieten. Mhm. Also die NSA hört ja auch wieder unsere Sendung mit. Mhm. Also und danke nochmal für den tollen Service.
Sie machen quasi die Backup.
Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir fragen dann demnächst mal, wenn Festplatte abgeraucht ist.
Backup-Recording.
Das Backup haben können, genau.
So. Garantiert.
Dann der Seeroboter, also wer schon mal immer englischen Rasen zu Hause haben
total
wollte, kann sich jetzt so einen Roboter bestellen, der irgendwie...
Das Teil ist aber auch wirklich cool. Das sieht ein bisschen aus wie... Wie heißt denn dieser kleine
Roboter? Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Mixer.
Und diese Bürsten, was sollen diese Bürsten? Da unten.
Noch. Diese Bürsten?
Spülbürsten.
Nein? Ja, die drehen sich wahrscheinlich um.
Ach so, die sollen die wahrscheinlich verteilen. Diese.
Das sieht auf jeden Fall cool aus.
Also es gibt einen Seeroboter, der besetzt ein Arduino ein und der kann dann irgendwie deinen Rasen besäen. Und der sieht ein bisschen aus
wie... Du wolltest nicht besamen sagen, oder?
Nee, ich hab besäen gesagt.
Ja, ich weiß, aber es klang so, als müsstest du um dieses Wort rumschiffen.
Du wolltest es gerne so hören, oder?
Ingo.
Hallo?
Ja.
Wer hat damit angefangen? Das war dein
Thema. Der Seeroboter hat Schöpfungshöhe.
Ja, aber deswegen besamt er doch, also macht er doch trotzdem was besamen.
Andere Dinge. Ja, es ist Saatgut.
Solange es nicht von Monsanto ist, ist
es alles
genau, das ist nämlich saatschlecht.
Ja.
Genau. Dann ist es Gensaat.
Ja, das sieht ein bisschen aus wie heißt denn dieser Nummer? Heißt der Nummer 2 dieser?
Nummer 4?
Lebt. Nummer 4 lebt? Ja, genau. So, der hat halt so ähnliche Ketten. Und ein bisschen aus wie Wally.
Wie Wally, genau. Wally!
Genau.
Ja.
Ja. Aber ist lustig und ist ein
Arduino Uno. Kann man den Uno so kaufen oder ist das jetzt einfach nur mal so ein Test?
Ich hab's gar nicht das gelegt. Ist eine Bauanleitung, die man sich sogar.
Alles free, do it yourself,
free, genau, das, open source.
Also, das ist halt so eine Anleitung, die man sich auf instructables.com angucken kann.
Instructables, die bringen auch so Bücher und so Dinger raus.
Ja, also, ja, genau, und man kann halt quasi, das sind halt auch die ganzen Teile, die da benutzt werden, verlinkt und so weiter. Voll dann könnte man sich das Teil halt selber bauen. Und das ist schon ganz schön cool, weil das ist halt einfach so ein kleiner Arduino, der kostet, was kostet der Arduino Uno? 30 Euro? So? 25 vielleicht?
Arduino Uno? 5. Ja. Nummer 5 lebt sein.
Ja, der kostet 25 und wenn aus China World bestellt, 16 Dollar.
Ja, also man bekommt den schon relativ günstig und das ist eigentlich ganz cool, dass man halt hier so, wenn man mal einen englischen Rasen braucht, daheim zufällig, dann kann man sich auch einen Roboter dafür bauen.
Wie praktisch.
Ja, auf jeden Fall.
Mehr Roboter.
Ja, und irgendwie kann man den dann halt zusätzlich noch mit irgendwie Haushaltsgeräten. Jetzt verstehe ich das.
Kannst du dann auch so ein Mähding drunter bauen, dass er quasi beides kann? Oder ihn upgraden oder so verändern?
Das geht bestimmt auch. Also wie gesagt, diese Upgrades, die man hier sieht, gibt es ja schon. Es gibt ja zum Beispiel so, man kann da so ein Kehrblech ranmachen, dann kann der irgendwie automatisch die Wohnung, also das ist
halt... Ich glaube nicht, dass er das für die Wohnung macht, oder?
Ja, ich weiß nicht, was der mit dem... Aber es gibt auf jeden Fall da Komponenten, die man da dran bauen kann, um den irgendwie abzugraden.
Das ist so praktisch. Mhm. Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Genau. Dann muss Herr Felix mir jetzt erklären, ich habe da so ein Video letztens gesehen.
Sorry, das kann ich dir glaube ich nicht erklären. Tut mir leid.
Doch,
ich glaube, das hat nicht die Schöpfungshöhe erreicht.
Ich habe dieses Sky-Video gesehen, habe gedacht, what the fuck, was wollen die genau machen? Ich habe es nicht geblickt.
Okay, also so wie ich das verstanden habe.
Das ist auch gut. Okay, du hast auch nur das Video geguckt und hast es...
Nö, ich habe nur den Artikel gelesen. Also, okay. Ich habe noch nicht mal das Video geguckt.
Echt, du hast das Video nicht
geguckt? Also, da war doch ein Video dabei. Die Idee ist, so wie ich das verstanden habe, du, also du Sky hat
Zug.
Genau, du sitzt im Zug, du lehnst dich an das Glas an, an die Glasscheibe.
Mache ich ja ständig beim Schlafen, ja.
Und
ich finde es immer dann, total eklig, weil da immer Fettflecken am Fenster sind, deshalb ja, lehne genau. ich mich da nie an.
Genau, dann bist du aber auch verschont von der Werbung, die dir Sky Deutschland in deine Brains projizieren würde.
Und wie funktioniert's?
Das funktioniert so, dass du quasi einfach die Glasscheibe als vibrierendes Dingsy nimmst und wenn du deinen Kopf da dran hältst, dann wird das quasi übertragen.
Ach so, das heißt, das ist dann Audio-Werbung.
Ja.
Also das heißt, da
die machen nicht irgendwelche, irgendwelche fucking Videos in deinen
Kopf rein. Da kommt dann so eine Nadel raus, die piekst direkt in deinen Cortex und macht.
Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du im bestimmten Winkel ganz nah am Fenster bist, dann wird da irgendwie sowas in deine Augen projiziert
das
oder so.
Genau. Also es das ist so der nächste Conduction Technology.
Ich, okay. Aber what the fuck? Also ich meine,
also du darfst dich nie wieder anlehnen, weil das kriegst du Werbung.
Man darf sich nie anlehnen, weil ansonsten vibriert die Scheibe und tut dein Hirn als Lautsprecher, deinen Schädel als Lautsprecher benutzen, was nicht cool ist.
Ja. Aber also ist das jetzt in Kooperation mit der Deutschen Bahn oder ich machen weiß nicht, die ob das die einfach aus Spaß oder wollten gedacht, die einfach, oh, ist das ein 1. April-Scherz?
Ich habe auch gedacht, das ist 1. April, aber das ist nicht vom 1.
April. Ich habe mir dieses Video angeguckt, habe gedacht, what? Und warum macht das ausgerechnet Sky Deutschland und warum findet das die BBC so scheiße? Ich blick's nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ich find's ein bisschen weird. Ja. Jedenfalls, okay. Das ist so, wie ich es verstanden habe.
Also das ist Sky to go, heißt es oder sowas? Nee, oder Sky go?
Wahrscheinlich kommt da die ganze Zeit, kauf Sky.
Du musst Sky. Ja, na, hast du das Video nicht angehört? Sky ist total toll. Ich glaube, es ist Brainwashing.
ich glaube, es ist auch Bullshit, weil du da irgendwie Probleme hast, weil das Zeug ja selber sich bewegt oder so ein Scheiß.
Okay, also schade. Ich habe gedacht, du kannst es mir das jetzt total gut erklären, aber.
Also, das ist bloß so, wie ich es verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert und ich weiß auch nicht, ob es Bullshit ist. Die Idee ist auf jeden Fall ziemlich hardcore. Und das nächste ist einfach, dass die deine Brainwaves irgendwie hart angreifen und dann dir irgendwie Shit in den Kopf projizieren. Jedenfalls, Sky Deutschland, evil fuckers.
Ja, auf jeden Fall musst du da so eine komische Sonde irgendwie ans Fenster kleben. Ich hab's jedenfalls nicht ganz verstanden und fand es auf jeden Fall nicht gut, weil das ist evil. Werbung ist sowieso schon evil und wenn sie jetzt auch noch...
Ja, und gerade auch noch ungewollt. Also ich meine, Werbung ist ja eigentlich immer ungewollt, das ist ja das Prinzip dahinter, aber das ist dann gerade so in so einer Situation, wo du dich eigentlich sicher fühlst und du willst dann mal kurz chillen und pennen.
Und dann bam,
sagen sie dir plötzlich, kauf mal Pornos.
Kauf mal Pornos. Lad's runter einfach.
Ja.
Über Peer-to-Peer.
Ja.
Ja, weil das kein Problem ist.
Oder sie erzählen dir, benutze mal GitHub, weil da kannst du jetzt releasen.
Ja, du kannst auch wieder Binärpakete so und so anbieten, ne? Ja. Über dieses Release-Dings.
Ja. Ja. Genau, die haben jetzt, das ist eigentlich ganz cool, die haben ein Release-Management gebaut. Und zwar kann man da jetzt sagen, also Git kann ja schon seit immer, quasi seit Anbeginn der Zeit, quasi Tags, dass du einen bestimmten Stand von deinem Repository jetzt mal irgendwie mit einem Tag versiehst. Und das haben die jetzt in GitHub so eingebaut, dass du quasi sagen kannst, hey, ich möchte jetzt einen Release machen. Dann tust du einen bestimmten Stand von deinem Repository mit einer Version versehen. Die wird dann in Git getaggt. Und die generieren dir da dran aus den bisherigen Commits, zum Beispiel Changelogs. Du kannst dann noch sagen, du tust irgendwelche Downloads attachen. Und dann hast du im Endeffekt hier so ein quasi noch so ein ganz nettes Interface, wo du halt dann noch so diese Zusatzsachen um dein Commit und um deinen Release-Cycle außenrum managen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool so.
Hm. Ja, auf jeden Fall ist es besser, dass du es jetzt gleich auf GitHub machen kannst und nicht nur irgendwie einen ZIP-Datei anbieten kannst oder
genau,
jeder sich selber den Stand per Git auschecken muss, weil das
dass man sagen muss, man will jetzt einen bestimmten Commit-Stand oder einen bestimmten Tag dann als Tarball runterladen oder so, das ist halt auch ziemlich kompliziert alles. Und hier kann man dann halt auch sagen, okay, man kann jetzt die ganzen letzten Releases, die da in Git getaggt wurden, kann man halt auch gleichzeitig browsen, kann die Changelogs angucken und kann im Zweifelsfall dann halt auch für die ganzen älteren Versionen zusätzlich noch die Downloads runterladen und die werden dann halt schon von GitHub gehostet und man als Entwickler muss man sich nicht groß drum kümmern. Das ist eigentlich schon ganz cool, finde ich.
Ja, mehr Service von GitHub.
Auf jeden Fall.
Ich finde ja die Schweden nicht mehr so toll.
Nicht?
Nee.
Du musst die Schweden gut finden.
Also ich meine, da gibt es so ein paar clevere Leute und die haben auch coole Sachen gemacht, so Pirate Bay und Flutter und Gedöns, aber irgendwie mag die schwedische Polizei und die Urheberrechtslobby jetzt so die Leute nicht mehr und beschlagt da ständig Sachen. Und das neueste Opfer ist undertexter.se. Ich habe die Seite noch nie
falsch geschrieben, noch das letzte E hätte nicht sein müssen. Undertexter. Oder undertext.es. So wie.
Textes.
Undertextes. Weil das hört sich auch total schwedisch an.
Borg, das klingt schwedisch.
Der Undertextes.
Okay. Wobei, das hat sich eher niederländisch angehört.
Stimmt.
Der Undertextes von der Unglocklies. Oder
Gott sei Dank habe ich das Problem auch nochmal geklärt.
Okay, ja. Apropos, also ich meine, ich bin ja dankbar, dass ihr jetzt nicht gerade Deutschland gegen Holland guckt. Wenn ihr uns jetzt zuhört, dann guckt ihr das nicht gleich.
Wahrscheinlich. Also ich glaube, wir haben nicht
so schon wieder. Warum spielen denn schon wieder Leute Fußball?
Frauen spielen Fußball
diesmal sogar. Okay.
Frauen.
Finde ich gut.
Ja, die können auch Fußball spielen.
In Schweden. Oh. Übrigens, wo wir gerade bei Schweden waren.
In Undertexas. Was hat denn Undertexas eigentlich gemacht, dass die da irgendwie ein Problem haben? Weil normalerweise ist es ja dann...
Bei Hollywood, Lobbyisten,
ja.
Copyright.
Nicht, okay. Wenn du irgendwas mit den Filmen von denen machst. Hm. Unter anderem mögen die nicht, wenn du Sachen übersetzt. Hm. Und
also das sind nur Fansubs, die also keine Rips, die irgendwie automatisiert aus irgendwelchen.
So wie ich es verstanden habe, sind DVDs das von Fans okay. Übersetzte Filmdialoge in verschiedene Sprachen, die du dir dann in deinen Film reinziehen kannst. Und das findet.
Das ist nicht cool.
Nee.
Weil eigentlich finde ich so.
Ich finde das super gut.
So Fansubs finde ich eigentlich ganz nett.
Ja, meistens sind die auch ziemlich gut.
Ja.
Also,
ja.
Also oft jedenfalls.
Ja. Ich meine, ich verstehe es auch nicht. Die sollen sich doch freuen, dass die Leute ihre Filme so geil finden, dass sie einen kostenlosen Service dazu machen. Das ist so, wie wir unsere Shownotes-Schreiber total toll finden.
Wenn sie es denn tun.
Weil die ja uns auch einen Service geben, ja? Wir wären ja total blöde, wenn wir sagen würden, nee, wir verklagen euch, aber weil ihr da irgendwas aufschreibt, was wir
sagen. Ja, genau, weil das ist hier...
Gucken, ob die schon was gemacht haben. Wofür bezahlen wir euch eigentlich?
Wir haben keine Schöpfungshöhe.
Oh, shit. Nee, die haben
Leute haben Sachen da geschrieben.
Ja, aber der Simon Walter hat erstmal gesagt, er hört jetzt mal auf, alleine schreiben macht das irgendwie keinen Sinn.
Nein!
Aber wir machen da einfach nächstes Mal noch ein bisschen mehr Werbung.
Mehr Leute.
Gut, aber das war jetzt gar nicht das Thema. Wo waren wir? Wir waren bei diesen komischen Fansubs. Ja, also Hollywood mag das irgendwie nicht und deswegen haben die Server und Desktop-Rechner mitgenommen und gesagt, ihr dürft es nicht. Aber der Gründer will da irgendwie gegen klagen, weil er meint, das ist
auch super dreist. Ja. Fuckers.
Deswegen noch so ein bisschen Mimimi heute. Bundeswehr-Bananen. Dieses Video hätte eigentlich eher so Pics sein sollen.
Ja, das ist in den Pics drin.
Okay. Dann, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Oracle ändert die Lizenz der Berkeley DB zu AGPL.
Ja.
Zur Krebs-GPL.
Zur ASI-GPL.
ASI-GPL. Ja. Weil sie wollen nicht, dass ihre Software eingesetzt wird.
Ja, genau. It is spelled AGPL, but the middle finger is silent. War ein netter Tweet, den ich letztens irgendwo gelesen habe.
Und geretweetet hast.
Ja.
Sehr schön.
Nee, das ist echt komisch. Also es gibt sehr, die Berkeley DB ist ja im Endeffekt so eine embeddable Datenbank, die eigentlich schon ziemlich hoch optimiert ist und die auch in vielen Projekten eingesetzt wird. Ingo,
mach doch wenigstens dein Telefon aus. Echt. Das sind wir denn so unprofessionell schon wieder.
Genau. Und die wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, von Oracle, beziehungsweise damals noch von Sun. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wurde von Oracle direkt gekauft.
Ja.
Und die haben jetzt still und heimlich mal so irgendwie die Lizenz zur AGPL geändert. Und das sorgt halt dafür, dass sehr viele Projekte, die dagegen linken oder die embedden, keinen Bock mehr drauf haben und also ich glaube, da wird jetzt früher oder später ein Fork entstehen, der halt und dann
vor der ASI-GPL noch
genau, der wird hat. Genau, der wird quasi der Stand vor der ASI-GPL weggeforkt.
Ja.
Oh, die ASI-GPL wegforken.
Fork you. Nee, wir hatten schon mal was mit wegforken.
Wegforken.
Ich glaube schon.
Also ich finde ASI-GPL wegforken ist ein guter Titel. Genau, da wird halt der Stand vor der ASI-GPL genommen und dann wird es da wahrscheinlich früher oder später ein Fork geben, weil das wird halt schon von, die Berkeley DB wird halt schon von vielen Projekten benutzt.
Ja.
Und
ist im Endeffekt wird es dann so wie MySQL, das benutzt demnächst auch keiner mehr.
Ja, denke ich auch. Also das ist einfach, Oracle hat irgendwie keine Lust mehr, dass Leute ihre Software benutzen.
Das war doch genau derselbe Fehler mit ihrer Dokumentation. Sie hat noch irgendwie die Lizenz der Dokumentation geändert von MySQL und dann mussten sie irgendwie kurz dann später das wieder zurücknehmen, weil irgendwie alles kaputt gegangen ist. Ja. Ja, also Oracle will nicht, dass man ihre Software einsetzt, zumindest nicht die
ihre kostenlose frei Software
weggeben, genau.
Genau, sie wollen nämlich, dass du alles kaufst von denen.
Nur Enterprise-Software.
Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und zwar, das war schon 2006 und da wurde die Softwarefirma, die BerkeleyDB entwickelt hat, und zwar Sleepy Cat Software, wurde von Oracle aufgekauft und das ist das ist schon vor der Sun-Übernahme und Geschichten passiert.
Das heißt, sie sind trotzdem böse.
Ja, auf jeden Fall sind sie böse.
Oracle auf jeden
Fall. Und ich denke, da wird es einen Fork geben und dann wird die weiter unter einer normalen GPL verfügbar bleiben.
Ja, gucken wir mal. Ja. Das nächste hört sich nicht gut an. Endlich saubere Energie.
Doch, saubere Energie.
Ich wollte mich da schon wieder
trollen. Nein, oder? Das ist voll gut. Pass auf, du musst es anklicken.
Ja, ich habe es angeklickt.
Hier, und zwar... Ja. Thorium, nukleare Energie.
Thorium,
ich meine, was kann schief gehen?
Genau.
Ich bin kein Physiker. Ich weiß nicht, was bei Thorium so abgeht.
Was zerfällt dann das?
Das zerfällt in irgendwie nicht so viele schlimme Sachen.
Aber nicht so viele schlimme Sachen sind immer noch genug und schlimme Sachen,
nee, so ein bisschen. Ist es eine Kettenreaktion, die nicht mehr gestoppt werden kann?
Vielleicht.
Gut, dann kannst du dein Kraftwerk nicht mehr runterfahren. Also gar nicht mehr. Nicht nur sehr schwer,
sondern. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich
wollte es jetzt einfach mal in den Artikel reinschreiben, vielleicht nukleare Energie toll ist.
Nee. Nukleare Energie
ist super. Apropos, also wir haben ja wieder Fukushima, ja, da ist
schon
jetzt,
wieder?
Ja, Fukushima, Wasser ist total verstrahlt. Ach, neues Leck.
Jetzt natürlich ist es verstrahlt.
Ja, neues Leck, die sind total, aber Japan ist total begeistert von
nuklearer Energie. Bisherige Chef dieser Energie, dieser Firma, die dieses Atomkraftwerk betreut hat, der ist vor kurzem an Krebs gestorben, habe ich mitbekommen.
Ja.
Nun. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Nicht, dass es irgendwas zum Klima so beitragen würde, aber.
An Atomkraftwerk geschnüffelt, kann ja auch mal
vielleicht
sein.
Vielleicht.
Ja.
Nicht gut. An Atomkraftwerk.
Genau. Jedenfalls, ich habe es nicht gelesen, ich werde mich nächstes Mal besser vorbereiten. Und ja, dann
bereite ich euch doch nächstes Mal richtig vor, bevor du irgendwelche Links paste.
Sorry, wir waren essen. So schnell kann ich mir auch wieder nicht mein Master in.
Genau, so schnell kannst du nicht essen.
Also ihr könnt das ja
mal. Nuklearphysik nachholen. Sorry.
Ihr könnt es ja mal durchlesen und mir dann.
Genau, ihr könnt ja mal gucken.
Ich werde nächstes Mal voll gut vorbereitet sein für das.
Ja. Schau mal, was da für Isotope rauskommen und guck mal, was da irgendwie...
Kann das mal ein Physiker sich bitte angucken?
Thoriumoxid wurde für einen Glühstrumpf benutzt zum Beispiel. Das sind diese, was sie früher für fürs Bergwerken benutzt haben. Das ist quasi so... Dann leuchtet es so lustig.
Mhm.
Gibt bestimmt Bilder im Internet. Und das kann nicht so schlimm sein. Also nicht so richtig schlimm, jedenfalls.
Ein bisschen schlimm
schon.
Bestimmt. Dann doch wieder zu netten Nachrichten. Das Firefox Phone kommt nach Deutschland.
Wow.
Kongstar wird irgendwann im Herbst so ein Telefon rausbringen.
Wow.
Sind wir mal gespannt.
Ja, also ich würde ja gerne eins testen.
Ich auch.
Muss ich sagen.
Also der Ingo hat schon eingeleitet, dass er uns allen eins organisieren wird. In der Pre-Show hat er das gesagt.
Ja, und er wird es jetzt gleich wiederholen.
Genau.
Nein.
Wir nehmen ihn beim Mod und... Ingo, mach mal.
Nein.
Also ich würde es mal gerne ausprobieren.
Ja, ich würde es auch gerne
ausprobieren. Allein, um mir da mal eine fundierte oder irgendwie zumindest eine subjektive Meinung zu bilden.
Also ich meine, es kommt drauf an, wie teuer das ist. Vielleicht kaufen wir mal eins, aber also allen kann ich keins besorgen. Ja.
Nee, ich dachte, da gibt's doch bestimmt irgendwelche Stellen, wo man sagen kann, hey, wir sind hier Podcaster, wir wollen das mal angucken.
Wir können es mal probieren.
Also, ich will auf jeden Fall wenigstens mal eine Hand haben,
ja,
bevor es wieder weg ist.
Also es gibt irgendwie für...
Das ist so wie mit den, was weiß ich, was jetzt gerade... Zitzen-Tablets.
Also in Spanien gibt es irgendwie für 70 Euro.
Oder so.
Keine Ahnung.
Ja, aber für 70 Euro, da können die doch mal so ein paar Promo für uns raushauen.
Echt, ja, weil wenn die so billig sind, ja. Kannst du ja irgendwie Computer mit reinlegen, ja, oder
wobei,
so.
Wobei, ja, das ist das Alcatel One Touch. Bist du nicht bei Alcatel?
Ja, weil ich bin nicht bei Alcatel, sondern bei Alcatel Lucent.
Ja, ist doch völlig
egal. Wir haben unseren Namen verkauft und wir sind nichts mehr
Telefone. Ja, egal. Frag doch da mal intern nach.
Nee, das funktioniert leider nicht, weil das wurde vom chinesischen Hersteller gekauft, der Name einfach. Weil die vorherigen Phones so super toll waren, haben die unseren Namen gekauft.
Hm. Ja, ich kann mich noch an Alcatel, ich weiß nicht,
so. OneTouch.
OneTouch, genau, kann ich mich noch
daran erinnern. OneTouch Easy.
Jetzt ist OneTouch Fire.
Fire.
Gut, sehr gut. Also gibt's bald vielleicht zu kaufen und dann können wir es mal ausprobieren. Ja, was? Hatten wir zwar letzte Woche schon, aber du wolltest nochmal sagen, dass Mastercard wieder Julian Assange.
Ja, das passt verkauft. Eigentlich zu dem da drüber. Genau. Das ist jetzt endlich wieder. Nee, zu dem Open League sollte das eigentlich.
Achso, ja, egal. Lass es jetzt bitte da an der Stelle.
Nein.
Die Leute suchen das da, wenn sie uns chronologisch hören.
Ja, aber ich kann ihnen jetzt auch einfach sagen, dass es beim Untoten der Woche ist. So, und jetzt hören sie uns da.
Chrome ist endlich raus mit einer neuen Engine, also ihrem Fork, mit den sie Blink getauft haben.
Jein.
Achso, nein.
Ja, Chrome 28 kommt mit Blink, aber raus, nur auf Windows. Also, die haben jetzt quasi, die haben ja schon mal von ein paar Monaten schon mal besprochen, die haben ja WebKit geforkt und das Ganze Blink genannt und da irgendwie den ganzen alten Scheiß, den sie nicht brauchen, oder den ganzen anderen Scheiß, den sie nicht brauchen, rausgeworfen. Aber das scheint momentan nur in der Chrome-Variante für Windows drin zu sein und Mac und Linux sollen scheinbar dann demnächst folgen. Ja. Bin ich mal gespannt. Also ich weiß nicht, der Chrome, der updatet sich immer so ruhig, ohne irgendwas zu sagen im Hintergrund, dass ich das meistens gar nicht mitbekomme, aber mir wäre jetzt auch nicht aufgefallen, dass mein Browser irgendwie anders, schneller, langsamer, besser, schlechter gewesen wäre. Aber
also dann, so viel Unterschied wird man da wahrscheinlich auch nicht merken.
Vermutlich. Also ich glaube, das ist was man vielleicht dann, was einem vielleicht auffällt, wenn man es weiß.
Also ich.
Aber da müsste man mal gucken. Aber also wie gesagt, das kommt dann erst auf dem Betriebssystem, die wir hier
also
so einsetzen.
Chromium ist auch schon eine Weile auf 28. Also ich habe über 2 Wochen nicht geupdatet hier. Und ich bin schon bei 28.01. Ja, gut.
Jo.
Also kommt irgendwann dann mal, vielleicht. Mhm. Und vielleicht ist es schneller, vielleicht auch nicht. Okay, dann was? 3D-Kopierer vom Discounter? What the?
Das ist voll gut. 3D, vielleicht werden 3D-Kopierer so, also 3D-Printer.
Du darfst dir immer noch keine Waffen damit drucken.
Ja, dafür haben wir dann diesen Waffenfilter in der Software. Das hatten wir schon mal.
Deswegen.
Kein Problem, solange ich mir andere Waffen dafür drucke. Die Sache ist, ich find's ziemlich cool, dass das jetzt wirklich so.
Sorry. Ja, nee. Ich habe noch was zum Blink. Ich habe gerade mal in meinem Chrome nachgeguckt und zwar läuft mein Chrome auf dem Mac schon auf Blink. Also sagt zumindest Chrome --/version. Kann man selber mal nachgucken. In dem Artikel, den wir hier in den Shownotes haben, ist auch irgendwie steht dieser Link drin. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, das ist unverzeihlich.
Oh.
genau, es ging um 3D-Kopierer vom Discounter. Und zwar.
Das heißt, ich kann jetzt zu Lidl und Aldi gehen und mir einen.
Nicht ganz, kannst jetzt gerade bei Pearl dir einen bestellen.
Und das sind Discounter?
Ja, bald. Weiß ich nicht. Was haben die gesagt? Jedenfalls, also quasi Discounter, bei Pearl, ich mein, fuck.
Okay. Aber was kostet der dann?
Der kostet jetzt gerade 1100 Euro.
Das macht so
viel. Warte, 1000, nee, ich glaube ein bisschen mehr sogar.
Und dafür kriegt man jetzt aber auch so ein Make-up-Bot oder
so. Ah, nee, warte.
Muss man halt noch selber zusammen.
Also so für 300 Euro.
800 Euro kostet der gerade.
Sorry. Du musst noch auf 300 Euro fallen.
Ja, klar. Aber so wie das gerade aussieht, ist es schon ziemlich cool. Also, dass du jetzt wirklich einfach so einen fertigen 3D-Druck kaufen kannst und nicht dich super hart verkrepeln musst und irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie Shit selber zusammenbauen musst, sondern es gibt es einfach jetzt zu kaufen. Und wenn das Zeug gut genug wird, oder einfach immer weitergeht, dann
gut, das ist immer
kann so. Ich mir schon vorstellen, dass du damit dir auch coole Sachen drucken kannst.
Wir beobachten das Ganze.
Und also der Schritt, dass du es jetzt wirklich von Pearl kaufen kannst, ist einfach der richtige Schritt. Weil du hast es erst irgendwie für komische Frickler und Linux-User und so, die halt nichts anderes zu tun haben.
Das ist bei Aldi und Lidl.
Ja, aber das sieht schon aus wie so ein. Ah, ja, guck okay. dir das mal an. Das sieht,
ja, ich hab's gesehen.
Also,
ja.
das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mülltonne oder so.
Ja, Mülltonne, ja, genau.
Und ich meine, druckst ja auch quasi Müll aus. Das ist ja kein Ding. Genau. Oder halt. Irgendwie.
Und dann hast du demnächst so eine tolle iPod-Software, wo du dann einfach was drauf malst und du sagst drucken und der macht
das. Ja, genau. Mhm. Das ist der nächste logische Schritt. Und das ist eigentlich.
Oder sehr du machst cool. so einen Scanner und dann. In deiner App auch noch gleich.
Es hat sogar.
Drehst es einmal um dein Objekt rum und der macht gleich alles.
Ja, ich hätte gern so einen 3D-Drucker, den man mit Käse füttern kann.
Und dann? Gibt es doch schon. Also so halbflüssig Zeugs kannst du damit.
Ja, machen. Nee, einfach da irgendwie, da wirft man eine Runde Eder mal rein und dann kann man sich da irgendwie
Was drucken? Ein Stück Käse? Oder? Ja,
zum Beispiel. Nee, zum du kannst dann irgendwie coole Sachen, weißt du, du schmeißt dann irgendwie deine kannst Pizza drunter.
Mit oder ohne Löcher drucken.
Du, du kannst dann irgendwie, weißt du, eine Käsepyramide oder so, irgendwas. Käse ist auf jeden Fall.
Na, auf meiner Pizza ist eine Käsepyramide.
Ja, du kannst unter deine Pizza eine Käsepyramide drucken. Oder du kannst, super hardcore, sophisticated Bilder auf deine Pizza drucken in Käse.
Also du hast ja schon die Möglichkeit, es gibt diese Drucker, die im Gegensatz zu dieser Führung und Plastikführung hast du so quasi, dass sie von oben so drauf drücken, dass du so alles, was so halbflüssig ist, kannst du damit dann drucken. Und das, da kannst du schon Käse reinfüllen und das macht irgendwie schon das Richtige.
Man könnte es auch rekursiv machen, man könnte dann zerstückeltes Hühnchen reinfüllen und dann Hühnchen aus Hühnchen drucken.
Du meinst so, wie das bei McDonald's machen?
Ja. Du könntest Chicken McNuggets in den Mixer werfen, reinfüllen und dann da draus neue Chicken McNuggets.
Nein!
Unendlich Möglichkeiten.
Also ich finde Lebensmitteldrucken ist ja eh total viel Gewinn.
Ja, wenn du so molekulare Küche bist.
Ich habe das tatsächlich auch so ein molekulares Kochset daheim, da bin ich bis jetzt noch nur nicht dazu gekommen, dass man
sich testen. Du wirst niemals dazu kommen.
Wahrscheinlich.
Deswegen hast du immer
angefackelte Haare. Aber du kannst dann immer sagen...
Ich habe keine angefackelten Haare.
Ich? Was? Nein. Nein. Aber du kannst immer sagen, dass du dieses Kochset hast. Genauso wie du sagen kannst, dass du zum Beispiel das Buch irgendwie, was weiß ich, C Programming Language hast oder so.
Habe ich tatsächlich gar nicht. Ja, aber ich habe sowas Ähnliches.
Ja, siehst du. Genau, sowas kannst du dann immer sagen.
Class Construction in C und C++. Ja, scheiße. Habe ich mir mal irgendwie geholt. Weil
selber schuld.
Ja.
Echt. Ich habe auch C++ in 11 Tagen. Habe ich auch.
Und hast du es geschafft in 11 Tagen?
Ich habe das wegzuwerfen. Ich habe das Handbuch der Java-Programmierung. Das ist irgendwie so.
Du tust mir leid.
Das habe ich mal geschenkt bekommen.
Ja, jetzt kommen wir wieder ausreden. Schon
klar. Ja, aber ist. Ja. Ja.
FFmpeg ist jetzt mit OpenCL, wollte ich nur sagen. Also, ich meine, FFmpeg ist ja eh so mächtig, dass es kein Mensch blickt. Ich glaube nicht mal die Entwickler selber.
Das ist verloren, das kann einfach zu viel.
Aber es ist jetzt noch schneller mit OpenCL.
Version 2 ist Nameless übrigens, der Name.
Nameless?
Mhm. Weißt du? Check.
Der Name ist Nameless, immer super.
Ja. Also, ich bin mal gespannt,
wann ist nichts anderes Kreatives eingefallen, okay. Nee.
Ich bin mal gespannt, wann dann irgendwie so benutzbare Software wie jetzt irgendwie Handbrake oder sowas dann auf die neue Version umsteigt, weil ich glaube, also FFmpeg, nach allem, was ich bis jetzt davon gehört habe und auch Leute, die mal dagegen entwickelt haben, also gegen die Bibliotheken, die haben sehr geflucht, weil die scheinbar irgendwie mit jedem Minor-Release APIs brechen und irgendwie scheint da sehr viel kaputt zu gehen unterwegs. Und das auch sehr schlecht dokumentiert alles und irgendwie, also es kann alles.
Es
und,
kann auf jeden
und
Fall
es,
alles.
Du willst das wahrscheinlich auch benutzen, aber es ist halt irgendwie, du wirst dabei wahnsinnig.
Ja, also ich habe da schon Sachen ausprobiert, so Streaming-Zeug quasi, du bekommst irgendwo einen Stream her und machst ihn irgendwie weiter und verarbeitest ihn so ein bisschen.
Habe ich auch schon mal so gemacht.
Und das Problem ist halt, es geht an allen möglichen Stellen kaputt und es geht nicht richtig und dann musst du irgendwie schauen und probierst du irgendwie, also es hat ja irgendwie 3 Millionen Command-Line-Parameter, wenn du das als mindestens Tool benutzt. Mhm. Und wahrscheinlich sind es noch mehr.
Ich sehe gerade, das kann jetzt so mittlerweile von FTP streamen.
Das ist total das, was ich benutzt habe, war dieses MJPEG, also quasi du kriegst das wieder JPEGs und dann machst du auch so ein Video quasi. Mhm. Und das war auch irgendwie super experimental. Ich glaube, es funktioniert einfach gar nicht gerade. Aber wir haben es trotzdem versucht und das ging tatsächlich auch nicht. Überraschung. Ja, also das ist cool und es kann voll viel, aber bis du dann mal wirklich das hast, was du brauchst, mit den 3 Millionen Commands, Bonus-Commands, sagst du dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Key-Bonus-Frames, Kleinverkrebelungs-Dinge und dann passiert vielleicht das Richtige auch nicht. Also das zu benutzen, bis da wirklich das rauskommt, was du haben willst, ist einfach voll anstrengend.
Ja. Ja.
Aber jetzt hast du OpenCL und kannst einfach noch mehr.
Und kannst jetzt auf der Grafikkarte und so.
Schneller. Aber ich glaube, so wie ich FFmpeg kenne, musst du dann je nachdem, was du für eine Grafikkarte hast und welche Treiberversion,
genau,
musst du dann
Bonus-Command.
Musst du dann mindestens zwischen 5 und 23 weitere Command-Line-Parameters anhängen, damit es irgendwie funktioniert und damit er die richtige Grafikkarte nimmt.
Ja, aber dann auch für bestimmte Sachen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, was streamen willst, dann musst du das benutzen. Und wenn du irgendwie was anderes machen willst, dann brauchst du aber ein anderes Bonus-Command.
Oh shit, da hat schon jemand ein Your-Dog-Meme draus gemacht aus Chicken Nuggets.
Chicken Nuggets?
Ja, das muss ich, verlinken wir mal bei dem 3D-Drucker, dass wir dann Your-Dog
wir drucken so Chicken Nuggets aus Chicken Nuggets. Ja.
Das ist eklig.
Aber es geht. Man muss es ja nicht essen.
Es geht eine Menge. Man kann auch FFM-GP nutzen. Ja. Stimmt. Um daraus Chicken McNuggets zu machen.
Ja, es geht auch ganz viel anderes Shit, aber das willst du trotzdem nicht haben.
Und man kann einen Sarkasmusdetektor benutzen.
Das ist einfach so die allerbeste Erfindung, die auf jeden Fall funktionieren wird.
Bestimmt. Sarkasmus aus.
Und das kann dir die Maschine dann sagen. Genauso wie der Lügendetektor funktioniert auch super gut.
Okay, also er kann Text lesen sozusagen, ja?
Nee, er kann nichts.
Er kann nichts.
Also der soll automatisch herausfinden, ob das Sarkasmus ist oder nicht.
Okay.
Ja.
Vielleicht war es aber auch nur Ironie.
Ja. Bestimmt.
Ey, das ist die Idee, einfach schon so, ja, Menschen können das so gut, diesen Sarkasmus erkennen, ja. Dann machen wir einfach Computer, die das Gleiche können.
Das funktioniert auch bei diesen Captchas total gut.
Ja, das funktioniert total. Auch im Internet total gut, wo du auch diese ganzen Sachen, diese Zwischensachen hören kannst, in den E-Mail zum Beispiel.
Deswegen macht man ja Podcasts.
Ja.
Genau. Aber auch schon da ist es schwierig.
Ja.
Genau. Weil wir meinen das jetzt gerade total ernst, was wir hier sagen.
Ja.
Und der Computer
die ganze Zeit.
Der Computer wird es erkennen. Der wird es erkennen, ich sag's.
Er wird es total erkennen.
Ja, wir fragen die NSA hinterher, ob sie es erkannt haben.
Die NSA wird es erkennen,
weil die hören das ja.
Die NSA wird ihren Computern beibringen, es zu erkennen.
Ja, genau. Das ist einfach, also die Idee schon, dass sie sagen, ja, wir haben dieses Problem, was wir auf jeden Fall niemals lösen können. Und wir machen Computer und der kann es dann auf einmal.
Auf jeden Fall.
Weil
Computer können alles besser.
Ja, auf jeden Fall, Computer können alles besser. Und ihr seht schon, wie scheiße es einfach funktionieren wird später.
Oh, oh. Gottes Willen, was ist das?
Oh, nicht Menschen gut. Sind laut.
Ja. Jedenfalls, Sarkasmus-Detektor, das wird auf jeden Fall funktionieren.
Auf jeden Fall, das ist was für die Zukunft. Das ist Technologie, die wir in 10 Jahren brauchen, unbedingt. Das
wollen wir jetzt schon.
Ja, das hilft ja nichts. Weißt du, dann haben wir alle so irgendwie unsere Google Glasses.
Und die sagen, Achtung,
Sarkasmus detected. Genau, jedes Mal, wenn da jemand sarkastisch ist, dann flashen deine Gläser, werden dann rot. Und dann geht ganz große Sarkasmus-Tags auf.
Das finde ich gut.
Kriegst du Werbung von Sarkasmus-Mensch.
Ja, genau.
Kriegst du gleich.
Genau, wenn du dann an der Bahn lehnst oder dann deinen Kopf am Fenster anlehnst.
Werbung reinkriegst, ja.
Ja, dann kommen dann Alarmglocken, wenn jemand sarkastisch ist, im Umkreis von 10 Metern.
Ja!
Ja.
Der NSA-Sarkasmus-Detektor.
Auf jeden Fall.
Sie können alles. Sie können alle Dinge.
Außer Sarkasmus.
Ja, vielleicht. Jetzt mit dem Sarkasmus-Detektor, den diese tolle Firma überhaupt entwickeln will. Hm. Welche Firma war es denn?
Ist egal.
Ist egal.
Wenn er da ist und funktioniert, reden wir nochmal drüber.
Genau,
ja. Lesefu.
Es wird bestimmt funktionieren.
Das war jetzt nicht erotisch gemeint, oder?
Total.
Total erotisch.
Lesefu.
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 Lesefu. Ich habe hier so ein kleines E-Book von APIG, was so eine Firma ist, die halt so hauptsächlich irgendwie als Dienstleister APIs entwirft und entwickelt. Ist irgendwie so ein bisschen kreblig, weil man da irgendwie so E-Mail-Adresse und bla eingeben muss. Aber wenn man nach diesem Web-API-Design APIG googelt und dann von Google als Referrer auf das PDF klickt, dann kann man sich das ohne runterladen. Nur so als Bonustipp. Das ist aber eigentlich ganz nett gemacht. Also ich bin nicht einverstanden mit allem, was da drin steht, aber es ist mal so ein guter Einstiegspunkt, wenn man mal so ein bisschen benutzbare Web-APIs bauen will. Und ja, es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich nicht unbedingt einverstanden bin, gerade wie sie zum Beispiel vorschlagen, API-Versionierung zu machen oder wie sie Content-Negotiation machen wollen. Ist deren Meinung, aber da stehen ein paar Sachen drin, die ganz sinnvoll sind und vielleicht, wenn man sich in dem Bereich noch nicht so ganz auskennt, kann man sich das mal angucken, weil so als Einstiegspunkt, man kriegt halt einfach konkrete Vorschläge, macht dies und das, um dieses Problem zu lösen, und wenn man sich dann in dem Bereich ein bisschen besser auskennt, dann kann man ja mal sagen, okay, bestimmte Sachen stimmt man jetzt nicht zu. Die gehen tatsächlich auch nur vom Layer 2 oder Level 2 des Richardson Maturity Models aus, also die benutzen jetzt keine Hypermedia Controls, sondern nur irgendwie halt REST-Ressourcen und HTTP-Verben.
Apropos HTTP, es gibt HTML
2.0 Draft.
Ja.
Okay.
Da können wir auch noch drüber.
Können wir gleich reden. Ich habe da nicht viel. Egal.
Ich mache dann später was.
Können wir noch mal kurz zu sagen. Ja, genau. Also, ich habe auch noch mal diesen Richardson Maturity Model Artikel vom Herrn Fowler, Martin Fowler, verlinkt. Der erklärt dann nochmal, warum das Level 3 eigentlich auch ziemlich viel Sinn macht und warum Roy Fielding in seiner Dissertation, die ich schon mal hier als Lesefu empfohlen habe, eigentlich auch gute Gründe hatte, da irgendwie halt auch auf Hypermedia-Zeug einzugehen. Jedenfalls kann man sich das mal angucken. Also ich habe so ein paar Tipps gefunden, die ich für meine API, die ich gerade baue, umsetzen werde und andere Dinge halt nicht. Daher hat's
funktioniert.
Es hat mir irgendwas gemacht. Ja, es hat mir was gebracht. Aber wie gesagt, man muss nicht alles gut finden, was drin steht. Hat irgendwie so knapp 30 Seiten, ist relativ einfach geschrieben, da kommt man schnell durch.
Mhm. 30 Seiten ist ja gar nicht mal so viel.
Ja, so ein paar 30, 35 ja, gut, oder so.
Jo. Geht ja sogar. Mhm.
HTTP 2.0.
Genau, können wir dazu noch kurz was sagen? Also ich habe eine Sache drüber gelesen, was mich ein bisschen so unwohl gestimmt hat. Mhm. Das ist nämlich, dass das jetzt kein Plaintext-Protokoll ist, sondern Binary.
Okay, aber kommt nicht Speedy einfach mit rein?
Das basiert auf Speedy. Okay. Zu großen Teilen. Also das ist das Einzige, was ich momentan weiß. Die bauen halt zu großen Teilen auf der Arbeit, die Google bis jetzt mit Speedy gemacht hat, auf. Mhm. Und da ist es halt so
schlecht.
Ja, das ist halt so, dass halt schon sehr viel standardmäßig auf komplett alles komprimieren geht und dass die da Kanal-Multiplexing mit drin haben und so weiter.
Ja, komprimieren können sie auch, aber dann das. Man kann es dann halt auch ausschalten. Und ja. Es geht hier wirklich darum, dass es dann zum Schluss ein Blob ist. Ja. Und dann brauchst du wieder Bonus-Dinge, die das ganze Zeug dann wieder auseinanderfrickeln und so.
Das ist nicht schön. Das ist auch zum Debuggen und zum Entwickeln und so weiter. Es ist alles ziemlich kreblich.
Ja. Anstrengend einfach.
Ja. Das ist das ich habe
auf der anderen Seite, ich meine, der HTTP 1 ist halt irgendwie 1.1 von 99, Das ist halt irgendwie Jahrzehnte alt und ich meine,
ja,
also unser Web hat sich halt auch ein bisschen weiterentwickelt, man muss da auch mal neuen ran.
Einfach. Ja, also das geht halt auch so in so Geschichten, da ist ja auch so Sachen wie Server-Push sind da drin, so langlebende Verbindungen sind mit drin und halt, dass man auch Header mit komprimieren kann und Pipelining und Multiplexing ist mit drin.
Genau, also wir können kurz sagen, was gerade die Probleme bei HTTP 1.1 sind, ganz kurz. Ja. Ein großes Problem ist, dass du für jede Ressource eine neue Verbindung aufmachen musst. Im Normalfall.
Ja, manche Browser können da mittlerweile auch Pipelining.
Ja. Aber Server muss das dann auch unterstützen.
Wieder. Genau, genau.
Genau. Und das ist gerade ein großes Problem, weil du dann einfach 10-mal Verbindung aufbaust und das ist voll anstrengend. Du kannst das alles nur seriell nacheinander quasi ziehen.
Genau.
Und wenn du es nämlich parallel haben willst, dann brauchst du einfach wieder mehr Verbindungen.
Genau, da brauchst du mehr parallele Verbindungen. Das Problem ist, dann hast du so Geschichten wie TCP Slow Start, dass du mit relativ kleinen Fenstergrößen anfängst, die dann größer werden, je zuverlässiger deine Verbindung ist. Aber da die ganzen Assets, die du im Web runterlädst, sehr klein sind, hast du dann halt auch den kompletten Overhead mit TCP-Handshake, HTTP-Verbindung aufbauen, den Scheiß runterladen und bis dann mal irgendwie deine Fenstergröße einigermaßen bei einem Wert ist, wo man sinnvolle Bandbreiten ausnutzen kann, da hast du die Dateien schon lange runtergeladen. Also gerade jetzt so JavaScript-Files, CSS und so weiter. Mhm. Deshalb gehen ja sehr viele Seiten mittlerweile auch dazu über, das komplette Zeug durch eine Asset-Pipeline zu jagen und dann quasi alle CSS-Sheets und alle JavaScript Dateien und so weiter.
Einfach zusammen zu batchen.
Zusammen in einen riesen File reinzupacken, damit die Browser halt die Datei dann quasi am Stück runterladen können und dann halt die größeren vorhandenen Bandbreiten ausnutzen können.
Genau, und dann. Aber das ist halt konträr zu, du inkludierst bloß das, was du auch wirklich brauchst und weil. Ja. Das ist halt dann wieder das Problem und dann wird es wieder groß und matschig.
Genau, und dann gibt es halt momentan halt auch so Geschichten wie jetzt Server-Side-Events, da gibt es dann so zusätzliche Spezifikationen wie jetzt irgendwie, oh Gott, wie heißt dieses Teil, Event Source, glaube ich, und dann gibt es halt noch sowas wie mit bidirektionaler Kommunikation wie WebSockets. Und das ist aber halt auch nur mit einem extra Handshake auf HTTP aufgesetzt, aber ist halt nicht mit fest drin.
HTTP-Upgrade.
Genau, da hast du noch den Upgrade-Handshake. Bei WebSockets und ich weiß gar nicht, wie es bei dem Event-Source-Zeug ist, weil ich das selber noch nicht großartig benutzt habe.
Mhm. Ja. Also auf gut Deutsch, HTTP 1.1 ist halt so für die heutigen Webanwendungen sehr ineffizient, was halt so die Ladezeiten, also gerade die clientseitigen Ladezeiten und so weiter angeht. Zusätzlich
kommt dazu, dass wir immer mehr Mobile Devices haben und die wollen halt so Strom sparen wie möglich, das Ganze auch abhandeln.
Genau.
Einfach so schnell wie möglich, weil
genau,
die müssen weniger rechnen.
Genau, das ist auch die Geschichte. Plus, wie gesagt, es wird halt auch sehr viele Sachen werden halt auch über HTTP-Header gemacht. Und die sind halt in HTTP 1.1 nicht komprimierbar, sondern nur der Body ist komprimierbar. Und da kann man halt auch nochmal ein paar Bytes pro Request sparen.
Also ein paar ganz schön viele Bytes, weil der Header zum Beispiel, du hast da so einen Cookie drin, der auf einmal der 2K groß ist oder so.
Ja, und vor allem sind ja da halt auch viele Geschichten, die immer gleich aussehen.
Ja,
und genau. Die du dann halt einfach sagen kannst, hey, das sieht bei jedem Request gleich aus, dann gehen wir doch da mal davon aus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so drinstehen wird und dann können wir das schon mal wegkomprimieren und müssen nur noch die Differenz übertragen und so weiter.
Sowas zum Beispiel.
So quasi. Genau.
Wie Video.
Ja, sowas in der Art. Ja. Also ich glaube, das sind so die großen Probleme. Man hat halt eine TCP-Verbindung, die man aufbauen will. Und wenn man dann halt mal diese Mühe gemacht hat, sich eine TCP-Verbindung zu holen und die aufrechtzuerhalten, dann will man da halt auch so viel wie möglich drüber übertragen und nicht für jeden einzelnen Smiley, grafischen GIF-Smiley, den du auf einer Webseite hast, eine einzelne TCP-Verbindung aufmachen und die sofort, nachdem du 10 Kilobyte übertragen hast, wieder zumachen.
Ja, genau. Das ist halt genau das Problem. Das aktuelle Problem. Und das HTTP 2.0 löst es alles?
Löst es alles oder löst es größtenteils. Die haben dann halt, wie gesagt, ich hab mir da vor einer Weile mal so ein E-Book gekauft über Speedy. Das könnte ich eigentlich mal lesen, wenn ich mit meiner These durch bin.
Das Dumme ist halt, du kannst das nicht in den Schrank stellen.
Ja.
Das ist ein Problem.
Das steht da nicht rum, und aber könnte ich tatsächlich mal machen. Ja, also Google hat da mit Speedy schon viele Probleme gelöst, und die gibt's ja momentan. Also wenn man mit Google-Servern kommuniziert und dann irgendwie einen Chrome benutzt, und Firefox ist ja mittlerweile auch drin,
ja,
dann nutzt man das quasi schon.
Aus Versehen.
Aus Versehen quasi. Ja. Aber ich glaube nur mit HTTPS, weil ich glaube, Speedy ist ja nur für SSL-Verbindungen.
Ja, so habe ich das nämlich auch verstanden, deswegen.
Designed. Ja.
Genau.
So. Ja. Und HTTP 2.0 basierte quasi größtenteils auf Speedy oder ist so ein bisschen eine Erweiterung dieser Spezifikation. Ich habe von ein paar Tagen auch irgendwie diverse Nerds auf Twitter ragen hören über. Ich habe aber noch nicht richtig rausgefunden, was da.
Warum?
Und ich hatte bis jetzt auch noch keine. Also mich hat's interessiert, aber ich hatte noch gar keine Zeit, mich da jetzt groß einzulesen und das anzugucken.
Ja.
Aber dass es halt gar kein Plaintext-Protokoll mehr sein soll, das fände ich halt auch nicht gut, weil dann halt die ganzen Tools, die man jetzt schon benutzt, und weißt du, man kann einfach irgendwie eine Socket-Shell, man kann irgendwie Netcat oder Telnet oder sowas benutzen und HTTP debuggen.
Genau.
Und das geht halt dann nicht mehr. Genau. Sondern da braucht man wieder irgendwie ein Proxy dazwischen oder ein TCP-Dump oder sowas oder irgendwelche Module dafür, die das dann wieder decoden können.
Weil TCP-Dump selber reicht ja noch nicht.
Ja, TCP-Dump könnte einem ja auch nur den Plaintext ausgeben. Das heißt, man bräuchte da wieder irgendwelche zusätzlichen Decoder oder irgendwelche Custom-Proxys, die es einem irgendwie wieder zu Plaintext machen. Und das tut halt irgendwie dann weh, weil halt dann sehr viel
Es ist halt nicht mehr so einfach wie früher dann.
Sehr viel von der Einfachheit und von der einfachen Verständlichkeit von HTTP fällt dann halt weg. Mhm. Halt zu Kosten der Effizienz.
Aber, ja, das ist immer so ein Trade-off, den man machen muss.
Vermutlich. Also ich fände es halt dann cool, wenn man sagen könnte einfach, hey, im Normalfall, wenn du mit einer Applikation redest, dann benutzt irgendwie die effizienteste Art der Kommunikation, die geht, aber du kannst dann irgendwie halt auch einen Debug-Flag setzen und dann ist es halt Plaintext.
Mhm. Das wird's auch. Oder du springst dann auf HTTP 1.1 zurück, weil das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Also.
Ja, also HTTP 2.0 wird das nicht einfach so ablösen. Das ist, sie haben auch gesagt, das kann daneben leben. Also HTTP 2.0 kann
leben. Ist ja jetzt so auch schon so, dass Speedy ja auch schon nebenbei lebt. Also ich meine.
Aber die leben ja zusammen mit HTTP 1.1, weil du kommst ja nicht drum herum gerade. Ja. Auch selbst wenn du Speedy benutzt.
Ja.
Ja. Okay. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis HTTP 2.0 wirklich standardisiert ist. Also mindestens noch ein Jahr, eher mehr.
Ja, bis es dann mal überall ausgerollt ist, dann wird es nochmal.
Wird es noch viel länger dauern, genau.
Also nicht so lang wie IPv6, aber. Aber schon ein bisschen.
IPv6 ist bestimmt morgen gleich.
Ja, genau.
Es kommt direkt.
Ich weiß auch gar nicht, wir benutzen es doch schon alle.
War es halt
IPv6?
Aus Versehen vielleicht.
Aus Versehen. Genau.
Aus Versehen, nee, ich weiß ja, wann ich es benutze.
Meistens.
Meistens. Also wenn ich durch einen Proxy gehe, dann weiß ich es ja auf einmal nicht mehr, aber ist halt so. Mhm. Also durch einen SOX-Proxy natürlich, nicht so Krippel-HTTP-Proxys oder so.
Benchmarking Ruby Code.
Genau das steht in diesem Blogpost drin. Das ist einfach mal so eine Übersicht über die Standard, die Standardbibliothek, die man, also die Standard-API, die in Ruby mitgeliefert wird, mit der man halt benchmarken kann, und da sind halt immer die ganzen Sachen, die ganzen Use Cases und irgendwie die einzelnen Method Calls, die man da benutzen kann, erklärt, und das ist eigentlich ganz nett. Also wenn man mal irgendwie so Teile von seinem Code benchmarken will und verstehen will, was diese Werte, die einem dieses Benchmark Modul ausgibt, bedeuten und so weiter, kann man diesen Blogpost mal angucken. Ist ganz interessant und ich fand's ist nett geschrieben.
Ja, okay.
Und ich find's auch lustig, dass es eine Benchmark.bmbm Benchmark.Benchmark-Methode in Ruby gibt. Das macht auf jeden Fall total Sinn.
Total.
Braucht man. Benchmark.
Weil Wiederholung ist doppelt gut.
Auf jeden Fall.
statistische Analyse von Blushes and Darts.
Von was?
Blushes and Darts.
Was? Fuck, das ist schon wieder falsche Link.
Nerf. Ja, das ist schon. Was machst du eigentlich mit deinen Links? Also du kannst weder richtiges Markdown schreiben.
Was, Titzen-Experts? Was ist
das? Die Titzen-Experts.
Seit wann?
Titzen-Experts, auch Experts in Blushes and Darts.
Seit wann nerven denn Titzen-Experts mit Blasters? Egal.
Ja.
Erzähl doch mal, was steht denn da drin?
Erzähl doch erstmal.
Ich möchte es erstmal kurz raussuchen. Warte. Ich hab's schon gefunden. Ja, bei mir geht alles total schnell, weil ich weiß ja, wo ich mein Zeug gelagert habe. Meistens. Bei der NSA. Ich habe gerade
nachgefragt. In der Cloud.
Genau. Die haben auch relativ schnell geantwortet. Die haben das super die NSA speedy. Hat
gesagt, hier du super hast speedy. Die API abgefragt von denen. Sag's ja, doch.
Genau, die
NSA-API.
Die inofficial
NSA-API. Du musst erstmal IPX auf seinem Linux zum Laufen. und dann da irgendwie
der Linux
und dann da Cobra 11 drüber sprechen. Cobra 11, sorry.
Cobra. Genau, ich habe es jetzt auch wirklich verlinkt.
Erzähl.
Jetzt könnt ihr euch angucken. Und zwar, es geht darum, es ist so ein Typ, der einfach ein super Nerd ist, und der hat getestet, wie Nerfgun Darts, also es gibt drei verschiedene Arten von Darts, die er
seine Überschriften sind einfach fucking latig.
Sie sind einfach, ja, ist halt ein Nerd.
Das jedenfalls, ist wirklich latig.
Er hat halt getestet, wie gut die, welche Darts schießen.
Scatterplots und shit.
Genau. Und welche dann am besten fliegen und welche ganz am besten schießen und was es da für Unterschiede gibt. Und super einfach super Science mit Nerfgun Blaster. Und er hat auch geschrieben, was halt gut ist und was die beste Standardabweichung hat und solche Sachen.
Oh Mann. Der meint es wirklich ernst.
Er meint es fucking ernst.
Ja.
Sehr, sehr cool geschrieben und auch voll.
Nerf Retaliator.
Das sind halt Nerfguns. Also Nerfguns sind ja eh cool.
Nerfguns sind super cool.
Und wenn du dann Science, du sagst, ja, Leute haben Science gemacht mit Nerfguns.
Science und Nerfguns ist quasi super Maximum Level. Das hat Schöpfungshöhe.
Ja, klar. Das hat auf jeden Fall Schöpfungshöhe.
Okay. Im Gegensatz
zu anderen Sachen.
Im Gegensatz zu Porn.
Porn. Ja, zum Beispiel Porn.
Genau, zum Beispiel, wie wäre es mit Porn, mit Nerf Blasters?
Ja, Nerf Porn. Auf jeden Fall gibt's schon. Garantiert, spätestens jetzt. Quantum Porn.
Wie war das, Rule?
34.
Ja.
Ja.
Ja. Quantum Porn ist, wenn du daran gedacht hast, dann ist es quasi in der Vergangenheit passiert schon, damit du es jetzt sagen kannst, dass es schon da ist.
Okay. Sehr Quantum gut. Porn. Dann Mimimi. Der Woche. Flatty wollte rumheulen.
Komm, Flatty, jetzt erzähl doch mal.
Genau. Jetzt erzähl mal. Ich habe ja generell keine Probleme mit diesem Shownotes-Projekt, was so Community-getriebenes Transkribieren und Zusammensuchen von Links und so weiter für Podcasts ist. Aber ich habe mittlerweile ein ziemliches Problem mit den ganzen Podcasts, die in ihre eigentlichen Shownotes von einer Sendung diese kompletten
Das ist ein bisschen ein Problem, weil das heißt alles Shownotes. Diese von dem Shownotes-Team kreierten
Shownotes.
Verdammt, ich wollte außenrum navigieren, hab versagt. Ja. Die diese Shownotes da ungefiltert reinpasten, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie manche Podcasts anhöre und da wird irgendwie irgendwas erwähnt und ich suche einen Link dazu, dann klicke ich auf meinem iPhone im Podcast-Client da rein und dann bekomme ich da diese Post-Ansicht, wo halt quasi diese
Shownotes.
Dann bekomme ich diese Shownotes angezeigt und dann muss ich da halt erstmal stundenlang alle möglichen Zitate und irgendwie quasi ein Transkript oder ein teilweises Transkript dieser kompletten Sendung durchscrollen, bis ich mal irgendeinen Link gefunden habe. Und das macht mich irgendwie wahnsinnig und deshalb finde ich, also ich finde dieses Projekt an sich cool, dass es sowas gibt und Crowdsourcing ist ja immer toll.
Genau.
Aber ich finde es halt, wirklich bescheuert, wenn Leute das Zeug ungefiltert in ihre Posts reinwerfen, weil ich dann halt einfach selbst auf meinem Mac mehrere große Bildschirmseiten lang scrollen muss, bis ich irgendwie mal was finde. Und ich bin halt persönlich der Meinung, in so ein Shownotes von einem Blog, von einem Podcast, da sollten halt, wenn möglich, die Themen drinstehen und halt die ganzen weiterführenden Links, aber man muss jetzt halt nicht jedes einzelne Zitat, was irgendjemand mal erwähnt hat, da reinschreiben.
Genau, also schönes Beispiel ist jetzt hier, ich habe gerade bei diesem Showpad, habe ich Mobile Max und das sind einfach irgendwie 80% nur, wie sie lustige Sachen gesagt haben
genau,
oder so.
Genau.
Und das ist einfach vollkommen bescheuert, wenn du die kompletten quasi, du willst ja, also normalerweise hörst du ja die Sendung und dann hörst du die Sachen, die die Leute sagen.
Genau.
Und dann willst du es nicht nochmal lesen müssen in diesen Notizen.
Außer du machst ein komplettes Transkript und bietest es nochmal als Metadatum.
Genau. Aber dann ist halt was anderes. Dann, wenn die Leute faul sind und einfach nur den Shit so nehmen, dass es fertig ist, dann finde ich es auch nicht in Ordnung.
Und das ist dann halt, das macht es einfach viel zu verbose, als dass es noch sinnvoll für mich wäre, das zu benutzen.
Genau.
Und
da bin ich auf jeden Fall bei Flady auch auf seiner Seite.
Also ich meine, wir haben das auch vor der Sendung in der Pre-Show schon mal ein bisschen diskutiert. Dengo hat da so argumentiert, oder
du kannst ich habe tatsächlich letzte Woche bei einem anderen Podcast mal mitgeschrieben auch und find das Format, also wie haben sie es genannt, Open Show Notes.
Ist auch auf GitHub.
Da muss es gut sein.
Genau,
auf GitHub. Ist nicht auf
erstens ist es
Recode oder wie
es hieß. Also ich meine, es ist, wir können ja kurz mal zur Technik sagen, es ist ein Etherpad Lite.
Also die Referenzimplementierung von Show Notes Erstellung ist ein Etherpad Lite.
Ja, na gut, das sieht
weil, aus
wie
also, das. Es gibt ja verschiedene Teile von diesem Projekt. Es gibt einmal die, also quasi was wie Markdown ist, nur halt für Shownotes.
Genau, also es gibt dieses Open Shownote Format, was ich gerade ins Pad geschrieben habe.
Dann gibt es diese Web-App zum Erstellen dieser Shownotes.
Das Showpad.
Das Showpad, genau. Und das ist auch auf GitHub zu finden, auch offen. Da kann man auch
Free Open Software.
Genau, kann man auch mitentwickeln, wenn man sagt, Fehler gefunden, hier, bla, funktioniert irgendwas nicht. kann man da mitmachen. Im Endeffekt ist es halt, so wie ich es verstanden, ein Etherpad, ringsrum gestrickt ist ein User-Management, die Unterstützung für diese Open-Show-Notes-Format und ein bisschen mehr. Sieht ganz nett aus. Und wie gesagt, ich habe das letztens mal benutzt und finde das Open-Show-Notes-Format finde ich gar nicht schlecht, weil es fängt immer an mit Timestamp und was ist passiert. Mhm. Also entweder Timestamp und jetzt kommt ein Kapitel, wie heißt es? Oder Timestamp-Link. Ja, also man könnte eigentlich das, was du willst, nämlich die ganzen Links auch einfach nur untereinander so sammeln.
Mhm. Da find ich halt auch, dass man dann halt das sollte halt automatisierbar gehen, dass man halt sagt, alles, was als Link getaggt ist, das filtert man raus, dann kann man das von mir raus in seinen Post reinfügen und dann halt die kompletten rausgerenderten Shownotes nochmal irgendwie am Ende des Posts verlinken, sodass man dann noch, wenn man das quasi Transkript, ich nenne es mal einfach Transkript, wenn man das jetzt noch lesen will oder wenn man sich das vor der Sendung, bevor man die Sendung hört, mal durchgucken will, ob da Themen angesprochen werden, die einen interessieren, dann kann man das natürlich auch machen, aber ich finde... Aber
kannst du ja machen, also ich meine, das Format lässt es ja zu. Ja?
Genau.
Du
könntest also das ist jetzt gerade bloß ein Problem.
Also ich meine, genau, es ist ein Darstellungsproblem. Genau, richtig, also richtig. Das Projekt ist toll, die machen einen guten Job, das Format sieht meiner Meinung nach auch gut aus, also es ist leicht verständlich, man kann es in diesem Etherpad auch leicht editieren Und was dir jetzt nicht gefällt, ist die Darstellung auf der Seite von den Podcasts.
Das Rausrendern. Genau. Quasi entweder die Referenzimplementierung, die sagt, dass es so das einzig wahre Format ist, und oder halt auch, dass die Leute so faul sind und sich nicht die Mühe machen, nur die Sachen zu nehmen, die auch wirklich relevant sind.
Genau. Im Chat wird hier gerade auch gesagt, dass man filtern kann. Dann prangere ich einfach nur an, dass es nicht gemacht wird, sondern dass halt die Leute, die das benutzen, den Weg des geringsten Widerstands gehen und dann halt einfach
Alles hardcopy passieren.
Alles ohne Rücksicht auf Verluste in den Post reinpacken, und das macht es halt einfach unglaublich unübersichtlich und für mich schlecht benutzbar, und ich reg mich da jedes Mal auf, wenn ich ja irgendwie was suche.
Ja, ja, gut, aber dann entweder schreibst du mal die Podcaster an und sagst mal, hey, mach das mal irgendwie besser. Ansonsten
oder ich höre die Podcasts einfach nicht
mehr. Oder so.
Aber nur, weil sie irgendwie in ihren
weil die Shownotes
transkribieren. Nee, also das ist auch kein valider Grund, zu sagen, nee, nur weil eure Shownotes doof sind, höre ich euch nicht mehr. Aber ich finde es halt schon, es ist nervig und es ist halt unübersichtlich, und ich finde, das geht besser. Dafür ist ja Mimimi da.
Ja, zum Rumweinen. Mhm.
Das ist ja auch genau richtig.
Also was ich halt an dem Projekt cool finde, ist, ich meine, du hast ja dann hinterher auch mehrere Varianten, wie du das anzeigen lassen kannst, als Liste, als Markdown. Und cool finde ich halt, dass die wirklich es schaffen, die Zeit mitlaufen zu lassen, die der Podcast braucht. Ja, also
das ist dann quasi in diesem Pattern schon.
Genau, dass es quasi einen Sync gibt zwischen der realen Zeit und der Zeit, die der Podcast läuft. Und dass sie hier auch rausrennen, diese Kapitel. Und dann könnte ich tatsächlich die Kapitel einfach nehmen und sie in Auphonic schmeißen. Ja. Und ihr hättet dann auch mehr bessere Kapitelmarken im Audio.
Genau, sowas ist zum Beispiel total cool. Da bin ich auch total dafür, dass man da mehr Metadaten in die Shows reinkriegt.
Aber halt nicht so ungefiltert einfach.
Ja. Ich glaube, das ist der einzige Kritikpunkt, dass das einfach, die Leute geben sich unglaubliche Mühe, so detailliert wie möglich das Ganze zu runterzuschreiben, aber die andere Seite, die diese Daten dann halt verwendet, die tut die einfach ungefiltert irgendwo in einen Post blasen, und das ist nicht gut.
Genau. Ja. Haben wir dieses dein Problem auch noch quasi
in dieser
Runde gefunden, in unserer Mimi-Traurigkeitsrunde?
Genau. Und es ist, ich kann auch nochmal sagen, ihr könnt die auch flattern. Also
da gibt's auch einen Dann solltet ihr das Link, tun. Und nachdem wir uns geflattert haben.
Genau. Genau, ihr könnt uns flattern, aber ihr könnt auch die Shownotes flattern. Vielleicht. Also kriegen wir ja noch Shownotes für diese Sendung hier.
Genau.
Also ein paar gibt's da schon. Vielleicht gibt es dann auch noch von dem Simon Waldherr noch einen Aufruf, das hinterher nochmal zu machen. Gucken wir mal. Ansonsten nehme ich
ansonsten
unsere langweiligen
Shownotes. Auch nachträglich könnt ihr natürlich diese Shownotes, oder geht das überhaupt?
Ja, ja, klar.
Aber das Problem ist ja, dann muss man irgendwie die Zeit wissen oder so.
Das musst du mal die Entwickler fragen, wie das funktioniert.
Das ist ja dann irgendwie schwierig, oder?
Ob man da nochmal komplett von null anfängt.
Kann ich nicht sagen kann, okay, der hat jetzt angefangen und ich fange jetzt auch an, irgendwie diese Dings zu starten. Genau.
So, dass man es vielleicht, also wir planen auch vielleicht das mal auch direkt noch in Xenim einzubauen oder so. Was ich ja auch ganz spannend finde, ist hier der Dan, der auch im Chat ist, der schneidet auch den ganzen Chat mit. Den kann man hinterher auch anzeigen lassen. Also wir werden mal in der nächsten Sendung auch einen Link auf den Chat setzen. Ihr könnt dann also...
Welchen Chat?
Na, der gerade läuft.
Der im Irk läuft?
Der im Irk läuft, genau.
Fuck yeah, das heißt, cool.
Man kann den dann hinterher... Also ihr könnt die Sendung hören, ihr könnt die Shownotes lesen, ihr könnt den Chat nachlesen. Und wenn das dann auch noch alles geht, während du auf den Play-Button drückst, dann geht's irgendwie alles... Dann geht's erstens an die NSA, aber das ist ja scheiße.
Aber die haben es ja eh jetzt schon.
Ist ja eh alles öffentlich. Wir wollen das ja auch, dass die das hören.
Genau, dann haben wir nämlich mehr Hörer.
Genau, die arme Sau, die dann erstmal die ganzen 58 Folgen mal nachhören muss.
Genau. Aber die waren auch alle gut. Die waren alle gut.
Ja, aber ich glaube, wenn du das am Stück machst, dann brauchst du danach erstmal irgendwie...
Eine Ralla.
Ja.
Du musst erstmal rausgehen,
Psychologen.
Ja, wahrscheinlich.
Die verbrauchen
wahrscheinlich ganz schön viele Leute an uns nur. Ja. Na. Das sind wie die Leute, die dann einfach diese schlimmen Sachen bei YouTube anschauen müssen und dann filtern müssen.
Genau.
Nur bei der NSA halt, und kriegen dafür Geld.
Ja. Mehr Geld. Also mehr Metadaten zum Podcast ist immer gut und alles, was man kriegen kann, auf jeden Fall benutzen, verlinken und wenn das dann auch irgendwie alles automatisiert hinkriegbar ist, also so, dass du wirklich auf dem Player entweder in deinem mobilen Client oder auf der Webseite einfach Play drücken kannst, der geht immer mit. Du kannst alles, was zu der Sendung gehört, auch einfach abrufen, wenn du es willst. Du musst es nicht, du kannst ja auch nur das Audio hören, sagt ja auch keiner, dass das irgendwie schlecht wäre jetzt. Aber je mehr Metadaten oder komplettes Transkript einer Sendung es gibt, desto einfacher ist es auch durchsuchbar für
eine Suchmaschine. Ja, das ist quasi ein Re-Live. Ja. Du hast das live nochmal und kannst dann quasi, kannst zwar nichts sagen,
aber du kannst nochmal alles abspielen.
Genau, du bist wie so ein Geist in dieser, du kannst es nicht mehr beeinflussen, so wie die anderen Leute, die jetzt im Chat gerade zuhören.
Genau, ihr könnt noch beeinflussen.
Ihr könnt alles beeinflussen, was wir sagen. In einem bestimmten Limit, aber die Leute, die es dann später alles nochmal re-live hören oder sich anschauen und chatten, dann die sind wie Geister. Aber auch live.
Ja, du bist quasi wie so ein stiller Beobachter, der in der Zeitmaschine zurückreist, aber nichts verändern kann.
Richtig.
Total
gut. Das ist total Meta.
Und danach kommt der Sarkasmusdetektor.
Ja, gleich danach. Der wird das alles erkennen. Wir machen dann, ich möchte ihn dann gerne über unsere Texte laufen lassen. Das wie gut das funktionieren muss.
Auf jeden Fall, das wird unglaublich gut funktionieren.
Genau, er wird alles erkennen, dabei, was wir sagen.
Ja.
Besonders diese Sachen jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Oder was?
Genau, man kann dann Eliza 5.0 befragen zu unseren ganzen Sendungen.
Siri, war das jetzt Sarkasmus?
Auf jeden Fall. Gut. Und Siri, was denkst du dazu?
Voll gut. Voll gut.
Kommen wir zu den Picks.
Pickstarter.
Ja, genau. Schon wieder die Bundeswehr.
Jetzt war es aber.
Jetzt.
Wir haben es doch davor übersprungen, weil du gesagt hast, ja, machst du in die Picks rein.
Ja, jetzt. Also die Bundeswehr beschützt die Bananen.
Genau.
Und damit ihr im Laden auch die Bananen kaufen könnt.
Genau, also es ist ein YouTube-Video, wo nochmal gut beschrieben wird, und wenn du in den Supermarkt kommst, ja, und du willst diese super exotischen Früchte alle haben, und dann kommst du hin und dann sind sie nicht da. Und dann ist es, weil die Bundeswehr Scheiße gebaut hat.
Weil die Piraten vor Somalia nicht gestoppt hat.
Ja, genau. Und dann die Bananen da eingesammelt
haben. Oder weil sie einfach nicht rechtzeitig zurück waren, weil sie wieder irgendwo aufgehalten wurden und die Bananen nicht mitgebracht
wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich waren die Bananen schon reif, wo sie geklaut
haben. Und dann haben sie selber gegessen.
Ja, das geht ja nicht, weil die werden ja schlecht, bis sie hier sind.
Ja, aber die sitzen wahrscheinlich.
Die werden doch schon grün geerntet.
Ja, die werden grün geerntet, aber sie haben sie erst quasi
halbfaulig schon rübergebracht. Ja. Nee, ich glaube, die sitzen in dem Schiff die ganze Zeit und essen Bananen.
Ja, aber
und deswegen sind keine zu kaufen.
Was, die Piraten oder die Bundeswehr?
So beide. So war jetzt auch.
Treffen die sich zu Bananenessen?
Ja.
Jedenfalls,
plötzlich macht das alles Sinn. Es gibt da gar keine Auseinandersetzung, sondern die tun einfach nur so.
Zusammensetzung nämlich.
Lasst uns eine Friedenspfeife rauchen und Bananen essen.
Ist wahrscheinlich so. Da fährt die Bundeswehr irgendwie hin. Die werfen ein paar Drohnen aus, die so tun, als wäre Krieg, und dann essen die heimlich Bananen.
So wird es sein. Und deswegen haben wir bei uns im Supermarkt keine Bananen.
Ja.
Jedenfalls, dieses Video ist ein Propagandavideo der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie würdest du das denn sonst nehmen? Ich weiß nicht.
Virales Marketing.
Genau, die haben Bananen.
Okay, sorry. Ein virales Marketing-Video der Bundeswehr, und zwar vom offiziellen Channel. Muss ich das nochmal genau beschreiben? Ganz traurige Sache, das Kind kommt zum Supermarkt und fragt, warum sind keine Bananen da? Ne. Und dann war es, weil die Bundeswehr versagt hat.
Die Bundeswehr hat versagt. Im Chat wurde gerade gesagt, die rauchen Bananen. Ja. Vielleicht tun sie
Bananenblätter das. Kann man auf jeden Fall rauchen.
Ja. Weiß nicht. Schmeckt wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal.
Erst gab es Rosinenbomber, jetzt gibt es Bananenzerstörer.
Ja, Bananenzerstörer ist ein guter Titel.
Wenn die so eine ganze Bananenstaude auf dich abschießen. Erschlagen von einer Bananenstaude ist halt schon fies. Ich meine, das ist
auch ein tragischer Tod.
Ja, also klar.
Also
so traurig wie Kokosnuss sterben halt.
Ja, ein bisschen trauriger, weil es mehr Matsch ist.
Das ist nicht traurig, es ist mehr matschiger einfach.
Ja.
Also okay. Ich weiß nicht, ob du dann auch matschiger bist, aber die Bananen auf jeden Fall.
Also da müssen sie dich dann, wenn sie dich dann in so einen Sarg, aber vielleicht verbrennen sie dich dann auch. Weil sie denken,
in Bananenblättern.
So können wir dich nicht lassen, du stinkst total nach Bananen, wir müssen dich direkt verbrennen.
Wie stinken nach Bananen? Bananen sind lecker.
Bananen duften.
Ja, aber nicht, wenn die eine Weile an dir haften. Also vielleicht noch so ein bisschen, aber irgendwann
halt
kommen dann die ganzen
gehen,
Fliegen und fressen dich halt auf.
Die ganzen Fliegen kommen auch so, nachdem du von Bananen erschlagen wurdest. Auch wenn du das nicht weißt. Ja, wenn du tot bist, kommt Fliegen, essen nicht. Sorry, wenn und ich Würmer. Euch jetzt irgendwie was...
Fliegen nicht direkt, die Würmer. Maden, die sie reinlegen.
Ja klar, also sie legen dann Shit in dich rein und dann fressen die dich
auch. Okay, wenn man dann weit genug in die Zukunft vorspult, dann sind diese Maden ja auch wiederum Fliegen, deshalb wurdest du von Fliegen gegessen, das stimmt schon. Aber
ich lass mich verbrennen, Leute. Scheiß drauf.
Pff, ist mir total egal.
Bitcoin-Miner.
Genau, ich wollte es bloß kurz ansprechen, dass die angekommen sind bei mir.
Bananen.
Die Bitcoin-Miner, womit ich mir dann später Bananen kaufen kann, weil
Bitcoin du meinst, du willst, super cool ist. Du willst den Markt trollen, der leider nicht da ist.
Welchen Markt?
Der
Bananenmarkt für Bitcoins?
Ja, so. Nein, seine Essex sind doch nicht angekommen.
Ach so, ja, ach so, der Markt, ich habe verstanden, den Markt. Das hat nicht so viel Sinn gemacht.
Irgendwie. Du kennst den Markt.
Genau, nee, ich wollte, deswegen wollte ich auch bloß letztes Mal hören, wie der Mark hart ausrastet. Aber er hat zu wenig geraged. Deswegen wollte ich jetzt nochmal es praisen, also quasi das Gegenteil von dem
Mark. Du willst jetzt gucken, dass er im Chat wenigstens ausrastet?
Genau, Mark, Bitcoin ist super hardcore und ich verdiene unendlich viel Geld gerade. Also ein Drittel der Bitcoin-Miner habe ich seitdem die angekommen sind jetzt schon gut wieder drin.
Rage!
Also schon, das geht halt echt gut ab einfach. Weil das sind irgendwie...
Du bist jetzt also reich.
10 Giga-Hashes. Das ist schon relativ cool. Und ich mache Geld. Bitcoins.
Moneys.
Und ja, Bitcoins sind eh cool und ihr müsst mehr Bitcoins kaufen. Wollte ich auch mal sagen. Nicht, weil ich einen Bitcoin-Miner habe, sondern einfach nur, weil Bitcoins eh so gut sind. Und wir hatten zu wenig Bitcoins in der Sendung, deswegen wollte ich das mal kurz ansprechen.
Genau, der Mark fehlt.
Ja.
Wir hatten auch gar keine Finanzthemen.
Nee,
Mark, außer Bananen.
Außer Bananen. Bananen als quasi Währung. Genau, also das ist, ich habe es ja wie gesagt vor einem Jahr gekauft, genauso mit dem Markt, wo sein Shit nicht angekommen ist.
Sein Shit ist ja in Deutschland.
Ja, klar.
Bei der Bundesnetzagentur zurzeit. Da wird
es jetzt auch für immer bleiben einfach.
Ach so, übrigens, gibt einen Nachtrag. Ich habe mein T-Shirt vom Zoll bekommen, ohne dass ich was zahlen musste.
Ja. Ach so.
Total gut.
War das nicht über dem Wert oder so?
Es war eine neue Sendung. Ich habe das genauso gesagt, wie es war. Es war eine neue Sendung von einem Fehldruck, den ich erhalten habe. Und ich habe ja da nicht mehr extra für bezahlt. So haben sie gesagt, nimm
mit. Nimm halt mit,
ja.
Aber du musstest zum Zoll, was schon wieder ein beschissenes
Sache
ist. Ja, ja. Wärst du jetzt in demselben Zoll wie der Mark, da hätten sie es erst an den Bundesfinanzdruck geschickt.
Genau,
ja, nee, das ist ganz
gucken, ob es Geldscheine sind. Nein, das ist ein T-Shirt.
Sie hätten es wahrscheinlich erst zerschnitten und geguckt, ob da nicht Drogen drin sind.
Genau, die haben
oder
sie, dann
in der
nee, dann hätten sie es verbrannt, um zu gucken, ob dann irgendwie noch irgendwelche
genau, Schadstoffe... Genau, ob da irgendwelche Schadstoffe austreten.
Und dann kriegst du die Asche wieder.
Hier, sorry, wir mussten es verbrennen
zum Fressen. Und dann hatte es kein
war aber nichts drin.
Ja. Nee, das Praktische ist, ich wohne ja ziemlich in der Nähe vom Zoll, ja, und die kennen mich mittlerweile schon.
Die kennen dich persönlich, deine Nase.
Also, ich habe das Gefühl, dass da immer andere sind, immer andere
Studenten. Nee, bei mir sind immer die gleichen.
Aber gut, wie oft bist du denn mein Zoll?
Ich weiß nicht, vorher bestimmt im letzten Monat zweimal, wegen den T-Shirts halt.
Und da kennst du dich schon alle?
Nee, aber da sind zwei Leute und die beiden, die waren jedes Mal irgendwie.
Na gut, ich gehe mal vormittags und nachmittags. Also quasi nachmittags, also 13 Uhr. Das ist ja schon nachmittags beim Zoll.
Ach so, ja. Nee, ich gehe da immer kurz vor Feierabend.
Du hast echt Glück, dass auf deinem T-Shirt kein Stromkabel, kein US-Stromkabel war.
Oh, das wäre blöd.
Sonst hätten sie gefragt, ob da ein CE-Zeichen drauf ist.
Ja.
Und
ja,
ob du es in die Steckdose stecken kannst.
Deswegen wärst du in der Bundesnetzagentur gelandet. Wir haben hier ein T-Shirt. Was wollen wir denn, ein T-Shirt?
Tust das? Du den anderen T-Shirts?
Das funkt.
Das funkt. Das ist bestimmt ein Titzen-T-Shirt.
Gesundheit!
Ja, ist ein nettes iOS-Spiel. Das ist so ein Geschicklichkeits- Jump-and-Run-Gedönsspiel, wo man so ein kleines Schweinchen mit Schnupfen spielt und man hat halt Superpower, kann man irgendwie auf...
super niesen?
Ja, man kann super niesen und Rotz durch die Gegend werfen und dann kann und diese Gegner-Viecher, die sind super scharf auf diesen Rotz und damit kann man die ablenken und irgendwelche Rätsel lösen.
Wow, das ist echt
ja, ist super nett gemacht und macht Spaß.
Das
spiele ich gerade so ein bisschen, wenn ich mal kurz runterkommen muss oder den Kopf freikriegen will.
Regex.
Genau, Regex visualisieren. Da gibt es eine coole Webseite, die das quasi für dich tut. Und es sieht sehr cool aus. Und ich hatte letztens irgendwie, wollte ich Regex schreiben. Und da sind solche Testing-Tools halt schon recht cool, weil du machst einfach deinen Text rein und du machst quasi Brute-Force-mäßig, versuchst du einfach bis zum Schluss das Richtige rauskommen, was du haben willst, besonders wenn du viel Text hast und wenn du dann quasi so einen groben Ausschnitt irgendwie daraus haben willst oder bestimmte Punkte oder versuchst irgendwie Versionsnummer zu finden oder solche Sachen, dann ist sowas schon relativ cool. Und das sah cool aus. Ich habe es tatsächlich nicht so ausprobiert. Ich habe ein anderes Ding sie benutzt, was ich auch noch verlinken kann. Aber das macht es irgendwie so bunt und visualisieren, nicht virtualisieren. Genau, und sehr cool. Und ein plus eins von mir.
Dann Badland, noch ein Spiel.
Genau, das ist gerade so ein Spiel. Also es gibt ja jetzt gerade diese 5 Jahre App Store, bla bla bla. Du bekommst irgendwie 10, 15 Apps oder sowas umsonst. Da ist es auch dabei und das ist auch so ein ganz nettes Geschicklichkeitsspiel, wo man so einen komischen fliegenden, ich nenne es mal Alien, spielt. Mit ganz interessanten Arten, so Rätsel oder so irgendwie Sachen zu lösen. Weil da gibt's dann so Power-Ups, wo sich dein Viech dann klont und dann gibt's teilweise Situationen, wo du dann mehrere Etagen in einem Level parallel oben und unten mit deinem Klon abfliegen musst, um dann irgendwie durchzukommen. Das
ist echt eine coole Geschichte.
Das ist ganz, ganz nett gemacht und wie gesagt, gibt's momentan gerade kostenlos und
deswegen müsst ihr es euch auf jeden Fall kaufen.
Auf jeden Fall,
weil es kostenlos. Genau, es gibt irgendwie gerade eine Menge Spiele. Ich habe die auch alle mal einfach angeklickt, weil wenn es was umsonst gibt, ja.
Wenn es mal was
umsonst. Wir sind ja Schwaben hier, also. Ja.
Ihr seid Schwaben hier.
Was? Nein, ich auch nicht.
Ja, sorry, du hast gesagt wir, also du.
Wir, also, wir Schwaben.
Ihr wart halb Schwabe.
Ja, du bist auch ein Schwabe.
Halb.
Ja, Bayer.
Was?
Nein. Halb Schwabe, halb Bayer.
Ich bin Süddeutscher.
Klar.
Das kann man so stehen lassen.
Ja,
aber
Bayern.
Es gibt doch nichts anderes in Deutschland. No. Was gibt es in Bayern und Schwabenland?
Bayern und Schwabenland. Ja, ich weiß.
Neuschwabenland, oder?
Neuschwabenland. Nee, das ist im Norden.
Ja, ich weiß ja,
Berlin.
Antarktis.
Das ist Antarktis,
was? Süden. Das ist ja Süden dann.
Das ist super Süden.
Stimmt, das war unter Afrika, weil da waren sie ja auch.
Ja.
Ist ja klar.
Ja, diese Nazi-Drohnenscheiben, die durch die Gegend
ja fliegen. Auch. Für Felix ist ja alles, was südlich von Frankfurt ist, Bayern.
Ja, ist ja auch so.
Ja,
ist ja auch nix, sorry.
Also für dich auch, okay.
Und alles andere ist Norddeutschland. Also ich meine, für die, die hier wohnen, ist alles, was überhalb von Mannheim ist, glaube ich, Norddeutschland.
Ja.
Ja, genau.
Im weitesten Sinne.
Ja, korrekt. Zurück zu den Spielen. Also ich hab nur dieses Water-Fragezeichen gespielt von Disney.
Das ist cool. Das habe ich. Das habe ich sogar schon.
Where is my water?
Ja, das habe ich mit Addon durchgespielt. Das hat sogar meine Mutter durchgespielt.
Super.
Das ja. ist. Das
also da hast du irgendwie so ein komisches Krokodil, was irgendwie Wasser braucht und du musst irgendwie.
Genau. Du musst dann bestimmte Dinge tun, also irgendwelche Erde wegmachen oder irgendwelche Wasserhahn auf und zudrehen oder sowas.
Darfst nicht zu nah an komisches Grünzeug kommen und nicht an so anderes Wasser, was irgendwie schlecht.
Genau.
Alles schlecht macht.
Und da gibt's dann auch noch dieses Grumpy-Krokodil, was man dann als Zusatzpaket inner Purchase kaufen kann.
Wow, das musst du auf jeden Fall tun.
Das ist auf jeden Fall eine super Unterhaltung, wenn man mal, also ich mag ja so Spiele, wo man irgendwie mal nur mal 5 oder 10 Minuten mit verbringen kann. Ja, und
das macht dieses Water auf
jeden Fall. Genau, dann spielt man da 2-3 Level durch und dann kann man es mal ein paar Tage sein lassen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja.
Gut, und dann Six.
Genau, das ist so eine Sache, die ich auf meinem Radar habe, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das wirklich anzuschauen. Und zwar geht es darum, das ist quasi eine dezentralisierte Suche und Filter-Engine, Peer-to-Peer, Free Software, Bonus-Features, halt die ganzen coolen Sachen, die man haben will.
Ja, Bonus-Features.
Und jetzt, wo Google auf jeden Fall evil ist, weil sie alle Sachen an die NSA verschenkt haben und noch nicht mal Geld dafür verlangt haben, muss man natürlich schauen, was gibt's denn noch so für Möglichkeiten zu suchen, weil stell dir vor, Google kannst du nicht mehr benutzen, weil, keine Ahnung, sie klauen alle deine Dinge oder alle so. Alle
deine Dinge.
Ja, da muss man natürlich schauen, was gibt's denn noch für Suchmaschinen oder für Suchengines überhaupt, die auch dieses Ziel erfüllen würde. Einmal gibt's natürlich DuckDuckGo, aber das ist ja auch schon wieder irgendwie zentralisiert.
Ja, und das auch ist auch nur eine Metasuchmaschine, die auch wiederum größtenteils Google benutzt.
Die benutzen Bing.
Die benutzen auch
Yahoo.
Ja, schon. Aber Yahoo ist ja Bing und dann gibt es nur noch Google und
Google benutzen Bing. Glaube ich gar nicht mehr.
Also
sie haben es irgendwann früher mal
benutzt
und dann nicht mehr, weil sie ihnen gesagt bekommen wurde.
Da benutzen sie quasi nur Bing.
Ja. Weiß ich nicht.
Dann sag ich jetzt nochmal, ihr könnt auch EX Quick benutzen. Die diskreteste Suchmaschine der Welt.
Da gab es auch mal.
Noch diskreter als DuckDuckGo.
Ich habe auch mal eine benutzt, eine Zeit lang sogar aus Deutschland. Wie hieß denn die? Irgendwas mit 2. Es gab mal so Alternative.
da, also EXQuick speichert deine IP-Adresse nicht, macht nichts mit Cookies.
Das machen die auch so. Nicht hier, fucking DuckDuckGo, die können nämlich auch alle die guten Sachen.
Und die kommen irgendwie aus Niederlande. Übrigens Deutschland, Niederlande 0-0 getrennt.
Hm. Ist das was Gutes? Aha.
Was weiß ich, ob das was Gutes ist.
Keine Ahnung.
Dafür fliegen irgendwelche Bomben irgendwo oder so. Ich blick den Chat nicht, irgendwas ist kaputt
gegangen. Irgendwas ist passiert, ich hab's auch nicht mitverstanden.
Bomben in Chinatown. Wir haben drüber geredet.
Hier zuerst.
oder auch nicht, weil im Chat war es zuerst.
Ah, MetaGer 2 hieß diese.
Ach so, ja. MetaGerd.
MetaGer.
So wie MetaBernd.
MetaBernd.
Mehr so Meta der Bernd.
MetaGer2.de. Das ist irgendwie auch so eine, ist ein bisschen hässlich und irgendwie steht dran, befindet sich in einer Phase des Neuaufbaus. Das heißt, es ist so.
Man kann es nicht benutzen.
Es ist ein Untoter, vermutlich.
Also dann benutzt noch EXQuick.
Ja, oder DuckDuckGo. Oder halt CX, wenn ihr es mal ausprobiert habt. Vielleicht ist es ja echt awesome und alles, es kann alles quasi. Die machen auch so Meta-Suchmaschine über irgendwie 1000 verschiedene Sachen. Mhm. Nur voll peer-to-peer. Weißt du nicht, wie es funktioniert? Jedenfalls sieht auf jeden Fall genau richtig aus. Und sie benutzen PubSub-PubUp, was ist automatisch besser.
PubSub-PubUp. Gut.
Ich weiß gar nicht, wir benutzen gerade noch PubSub-PubUp.
Was ist das?
Das ist so ein Publish, Subscribe.
Genau, da kannst du quasi.
Kannst du dich auf RSS-Feeds subscriben?
Genau, du kannst quasi.
Und die kriegst du doch so letztes Jahr 1000 RSS-Feeds.
Nee, aber du, also so quasi die Idee. Und dann kriegst du sie, anstatt dass du sie immer pullen musst, kriegst du sie gepusht.
Genau. Die Idee ist quasi, wenn du was Neues publishst, dann pushst du das, dass es da eine Änderung gibt an so einen Hub. Und der Hub wiederum kann dann irgendwie deinen webbasierten RSS-Reader oder sonst irgendwas pushen. Das heißt, die müssen nicht ständig dein RSS-Feed pollen und gucken, ob es was Neues gibt, sondern das macht deine Publishing-Software für dich.
Ja, sehr gut. Und das können die. Deswegen muss gut sein.
Okay.
Ja, das war's von mir für Seeks. Und ihr müsst es ausprobieren und dann mir sagen, ob es gut war. Und wenn es awesome ist, dann brauche ich es auch. Ganz einfach.
Gut. Dann war's das für diese Sendung?
Für diese Sendung.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Laser.
Ich habe schon wieder vergessen, wer ich war.
Das kannst du
eigentlich. Xena.
Du kannst Nitro sein.
Nee.
Ja, nee, Mark ist Nitro.
Genau. Kriegerprinzessin Xena.
Komm, geh mal weg. Ey. American.
Ich war Ill-Trippin.
Genau, ja, Ill-Trippin ist doch scheiße. Du kannst auch ein cooler sein. Hier, was hältst du von, das sind alles Frauen, warte.
Oh. Das macht ja nix.
Nee. Tower, also, du kannst Tower sein.
Nee, ich will nicht Tower sein.
Okay, was, hier, du kannst Gemini ist auch voll gut.
Flower sein.
Gemini war auf jeden Fall auch immer ein guter, oder Tank, Hawk. Thunder. Turbo.
Xena.
Echt.
Aga. Turbo.
Nitro und Turbo ist halt okay. Schon voll gut.
Ist eine kürzere Sendung geworden, aber so schadet ja auch nicht.
Dafür hattet ihr letztes Mal zu viel.
Der Marc redet halt immer eine Stunde.
Genau, dafür umso weniger Niveau. Genau, und umso mehr Sarkasmus.
Der Gastgeber bei American Gladiator, das war Hulk Hogan.
Oh ja. Das ist ja schon super. Nitro Gott. Hulk.
Ey, die waren auch alle voll riesig.
Ey, Leute, können wir noch kurz Tschüss sagen, bevor wir in die Post-Show gehen?
Tschüss.
Laser.
Laser.